Oh, ich muss auch aufmachen. Moment. Also, ich habe vergessen, wie das geht. Sorry.
Heute kein Song, keine Straftat. Tom geht's gut, mir geht's auch gut. Wir haben Hammer viel zu tun. Wir haben uns ewig nicht gehört. Und reinstarten möchte ich mit der Frage, wie geht's?
Hi, mir geht's gut. Wie geht's dir?
Sag ich ja.
Das ist
ja
die wichtigere Frage. Du bist ja die Woche fast 4 Wochen lang gestorben.
Oh, ich habe 3 Wochen einen fantastischen Urlaub gehabt, so wie meine Phantomfreude mir das schon korrekt vorgegaukelt hat in der letzten Folge. Und dann kam ich zurück und war ja 2 Wochen krankgeschrieben wegen meinem eingewachsenen Zehennagel mal wieder. Und da habe ich gedacht, geil, dann kann ich ganz fleißig sein, dann kann ich Mucke machen, ins Studio gehen, hier zu Hause, klar Schiff und so. Und dann habe ich mir tatsächlich auf dem Rückweg was eingefangen und zwar so hart, dass ich 1 Woche lang komplett flach lag. In der 2. Woche hatte ich dann die C-OP und so kam es dann, dass ich in meinem Krankgeschriebensein überhaupt nicht fleißig sein konnte, sondern einfach nur die ganze Zeit völlig am Arsch gewesen bin. Und jetzt bin ich regeneriert. Ich werde wahrscheinlich noch den einen oder anderen kleinen Hustenanfall bekommen in der Folge. Bitte seht es mir nach. Ich versuche vorsichtig zu sein. Ja, da
freuen wir uns alle drauf. Supi, toll.
Ja, ne? Schön. Aber ich hab gleich mal eine Frage an einen Arzt, da wir beim Thema sind.
Ja, wann kommt der?
Ist dir das Konzept Zwiebelsaft bekannt?
Oh ja,
Ich finde, es gibt nichts Leckereres.
Mir ist das Konzept Zwiebel bekannt. Zwiebelsaft, sag mir, was hast du mit Zwiebelsaft gemacht? Ich nehme an, es geht um die Erkältung, um Linderung.
Ja, genau, es geht um Symptomlinderung. Und zwar, wenn du eine Zwiebel klein schneidest und da Zucker drüber machst und das dann über Nacht ziehen lässt, dann zieht es den ganzen Saft raus und den dann so in kleinen Löffelchen oder in großen Schlücken, wenn du ich bist, und volljährig und deine eigenen Entscheidungen treffen kannst, weil du einen freien Willen hast. Und das soll sehr, sehr gut sein. Das ist natürlich sehr süß und sehr zuckerhaltig, aber unfassbar lecker. Und ich frage mich nur als Nicht-Arzt, warum ist eigentlich der Zucker so relevant? Hat er irgendeine Funktion an dieser Stelle oder geht es nur darum, den Saft rauszufiltern, weil man jetzt ansonsten keine ganze Zwiebel fressen würde? Weil ich bin so ein Ekliger, ich würde auch eine ganze Zwiebel fressen.
Ey, du räudiger Hund. Ganz kurze Abschweifung. So dieser freie Wille, den man als Erwachsener hat, der ist schon wirklich genauso geil, wie man ihn sich als Kind vorstellt, oder? Als Kind stellt man sich viele Sachen vor, aber der freie Wille ist genauso geil, wie man das erwartet, Alter.
Ja, das stimmt, aber also mir persönlich geht's so, ich bin mir dessen zu selten bewusst und mach dann auch mal so, also brech auch mal zu selten aus meinem Alltag aus. Eigentlich müsste man das viel öfter machen und viel mehr Quatsch.
Ja, Mann, Finn. Zucker, weiß nicht, Zucker ist doch eigentlich da Nahrungsquelle für alles, oder? Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das da raus so einfach raus osmundiert oder diffundiert. Sagt man auch osmundiert. Osmosiert, so rum.
Ich weiß es nicht. Tut Osmose machen.
Tut Osmose. Dir tut der Urlaub auf jeden Fall nicht gut.
Tat der Urlaub nicht gut.
Ja, na, du bist ja immer noch zu Hause, oder?
Also, dass der Zucker verantwortlich ist, dass der Saft rauskommt, das verstehe ich schon. Mir geht es nur darum, ob das auch irgendwie, es gibt ja manche Lebensmittel oder manche Nährstoffe können ja nur in einer bestimmten Art und Weise aufgenommen werden, wo ja noch manches dazugegeben werden muss oder manches nicht dabei sein darf, weil es die Wirkung einschränkt und so. Und ich habe mich gefragt, ob der Zucker da eine Funktion hat, aber wie ich merke, bist du blöd.
Bist ich doch nicht, Mann. Also ich bin Arzt und kein... Weiß ich auch nicht, was man macht, sowas, Ernährungstherapeuten oder so.
Ja, okay. Dann nehme ich nächstes Mal wieder eine einfachere Frage, okay? wir haben noch einen kleinen
Nachtrag. Ist die prüfungsrelevant?
Nee, ist überhaupt nichts prüfungsrelevant, hier ist alles Quatsch. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber es gab die Folge, den Moment, als bei Tom in der Wohnung irgendwas laut gepiept hat und er nicht wusste, was los ist und sich nach einem Feuermelder umgesehen hat.
Ach, Hundescheiße.
An alle, die sich dran erinnern, Tom hat kurz nach der Folge, als wir noch gequatscht haben, festgestellt, es ist sein Geschirrspüler gewesen. Und Tom hat einfach das Geräusch seines Geschirrspülers nicht erkannt und dachte, es brennt.
Vor allem höre ich den wirklich 1000 Mal die Woche, ne? Das hab nicht ich erkannt, das hat Jesse erkannt. Jesse hat dann irgendwann gesagt, der ist der Geschirrspüler, du Dumbo. Da hab ich gesagt, oh, ja. Ja, das könnte gut sein. Der macht auch solche Geräusche, wenn er fertig ist mit Spülen.
Naja. Bei uns macht auch gerade was Geräusche. Wir sind ja die Dachgeschosswohnung und über uns ist nur noch der Dachboden. Und da ist irgendein Tier. Und wir hören das immer nur nachts irgendwie rumlaufen.
Kann ich sagen.
Und und Geräusche machen. Ja, warte mal. Und ich habe anhand der Geräusche auf jeden Fall ganz klar festmachen können, es ist größer als eine Ratte, weil eine Ratte, die tapst ja so und das sind auf jeden Fall schwerfälligere Schritte. Es kann auch irgendwie kein, ein Vogel macht ja auch keinen Sinn. Jetzt habe ich.
Nee, wenn es größer als eine Ratte ist, macht Vogel keinen Sinn.
Es hätte ja auch ein Adler sein können.
Ja, naja, klar, man kennt den allgemeinen Adler, der durch Fenster kommt.
Wo leben eigentlich Kondore? Ich habe als Kind gelernt, dass ein Kondor die größte Flügelspannweite hat.
Ich sage, ein Kondor lebt in Australien.
Ich sage noch präziser, ein Kondor lebt nur in Sydney.
Nein, das ist Quatsch. Das ist Quatsch und das weißt du, dass es Quatsch ist.
Ja, okay.
Warte, ich google jetzt. Was soll der Scheiß? Macht er hier nicht so eine 5 Theorien und dann guckt keiner danach.
Ich sag, die Bros leben in Südamerika.
Wo lebt der Kondor?
In Südamerika.
Der Andenkondor lebt in den Anden Südamerikas.
Ach, lecker.
Südwesten der USA. Venezuela bis Feuerland. Komm, wir gehen nach Feuerland. Nee, wie ging das?
Ich
kann den Text gar nicht. Scheiße. Irgendwas mit Feuerland oder so.
Oh, ey, wenn wir ein bekannter Podcast wären, dann würde irgendjemand daraus einen Song machen.
Ja, auf jeden Fall.
Jedenfalls, wenn du in Zukunft Fragen an Biologen hast, dann gerne an mich, weil im Gegensatz zu dir habe ich ein Handwerk gelernt. Ich habe kein Fachwerk gelernt, ich habe Handwerk gelernt.
Du hast doch kein Handwerk gelernt.
Aber man muss Handwerk lernen, um Fachwerk zu lernen.
Ja, ich hab den Themensprung jetzt verpasst. Wie sind meine Ziele gekommen?
Über den Geschirrspüler.
Ich war vielleicht nicht. Ich war die ganze Zeit da, aber ich habe gar nicht gerafft, was du jetzt für einen Spruch gemacht hast.
Nee, ist auch egal. Wir müssen Struktur einbringen. Ich hatte nämlich ganz viele Sachen vom Urlaub, die ich gerne mit dir besprechen möchte, die wir auch tatsächlich nicht besprochen haben. Also ich habe mich sehr zurückgehalten, was so die Urlaubssachen anbelangt, die ich gerne noch mit dir ausdiskutieren möchte. Bevor wir allerdings da reinstarten, weil das wird natürlich das Hauptthema dieser Folge, möchte ich gerne wissen, ob du noch irgendwie was loswerden möchtest, ob du noch eine Anekdote hast, ob du in den letzten 24 Jahren, die wir nicht gesprochen haben, irgendwas erlebt hast, das du mit uns teilen möchtest.
Wenn du mich jetzt so direkt fragst, Richard, nicht. Du kannst mich doch nicht so direkt fragen, nur dass mir nichts einfällt, was in den letzten 2 Wochen passiert ist. Da brauche ich doch Vorbereitungszeit. Also, das klang jetzt aber auch so, als ob, also du wirst diese Folge nicht mehr zu Wort kommen, also überleg dir jetzt genau, was du sagen möchtest und sag's.
Nee, also ich habe auch schon ein paar ganz präzise Fragen. Es kommt irgendwo auch noch eine Frage an Arzt, die überlege ich, ob ich die streich, aber ansonsten, du wirst auch noch Wortmeldungen haben.
Juhu! Nee, beginne mal. Ich würde gerne mich mit dir unterhalten und dazu brauche ich bitte Input von dir, okay?
Ja, also ich habe überlegt, ich habe das in so kleine einzelne Punkte eingeteilt und ich würde mich freuen, wenn du das so, als wäre das eine Doku, wenn du das einfach so...
da habe ich gerade so richtig Bock drauf. Ja, bitte.
Wenn du das so einsprechen würdest. Ich flüstere dir das erste Wort zu und dann sagst du nur das, okay?
Also das erste Thema ist die Reise.
Die Reise. Mit Richard Meier.
Schönen guten Tag, mein Name ist Richard Meier.
Nee,
der Hinflug, es sind ja 2 Flüge für uns gewesen. Wir sind von München nach Istanbul geflogen und dann von Istanbul nach Den Pazar auf Bali. Und wir hatten das Glück, dass wir in dem ersten Flug von München nach Istanbul schon so einen Langstreckenflieger hatten. Das heißt, wir hatten komplettes Entertaining-Programm. Und da habe ich so geguckt, gab einige Filme und da habe ich gesehen, geil, die haben Gladiator 2, den habe ich noch nicht gesehen. Da wollte ich den gucken, hab das auch gemacht und dann war aber eine Viertelstunde, der Zug kam an, wo ich gerade sage, so viele Sachen, die ich erzählen muss. Der Flug endete und ich hatte noch eine Viertelstunde Film übrig. Ich war quasi mitten im Finale und dann war ich bei mir an so einem riesigen Flughafenszenario. Dann kommst du in Istanbul an, dann musst du da, sind bestimmt 20 Minuten gelaufen, ehe wir an dem Gate waren. Der Flughafen ist riesig, wir hätten allein an dem Flughafen hätten wir Urlaub machen können und dann sind wir wieder rein in den zweiten Flug, der dann irgendwie so 12 Stunden lang ging. Und dann habe ich gedacht, geil, direkt am Anfang, als wir auf die Plätze sind, ich habe das Entertaining-Programm geöffnet, war zum Glück das identisch dasselbe. Habe mir den Film wieder rausgesucht, habe noch bevor wir gestartet sind, die Viertelstunde geguckt. Dann sind wir gestartet, alles cool. Da habe ich gedacht, okay, ich habe ja so ein bisschen Flugangst ist zu viel, habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, aber ich komme nicht wirklich zur Ruhe und kann nicht wirklich schlafen. Ja, und ich gehe nicht gerne auf Toilette auf Flugzeugen. Und
warum das denn?
Weil ich da als, weiß ich nicht, 10-Jähriger oder so mal gespült habe und das war so laut, dass ich einen Schreck bekommen habe und seitdem habe ich richtig Angst.
Das ist das beschissenste Trauma, was ich jemals gehört habe.
Ey, du weißt nicht, wie laut es ist. Wow, ist es laut. Ich habe ganz schlechte Ohren seitdem.
Okay.
Und
das war als Kind mal zu laut. Das ist so unspektakulär. Okay.
Ja, ne?
Hey, sorry, Entschuldigung.
Und dann hast du so einen 12-Stunden-Flug vor dir und da habe ich gedacht, na ja, gut, dann muss ich mich jetzt richtig müde gucken und dann bin ich mal vorsichtig optimistisch und versuche einfach mal, ob ich schlafen kann. Und dann wollte ich mir einen Film anmachen und dann ging mein Bildschirm aber nicht.
So, vom Flugzeug oder was? Also nicht vom Flugzeug, ich meine vom Sitz so. Oder hat man da...
Genau, da hat ja jeder Sitz hat seinen eigenen Bildschirm und mein Bildschirm hat nicht reagiert.
Okay.
Und dann habe ich ja so einen Knopf, wo ich da die Notärzte rufen kann. Und dann habe ich die Flugzeugnotärztin gerufen. Und die kam dann zu mir und dann habe ich gesagt, it's broken. Und dann hat die gesagt, ja, kein Problem, ich mache einfach ein Reset. Und dann habe ich gesagt, thank you. Und dann ist sie gegangen. Und dann habe ich ein bisschen probiert und ging nicht. Und dann habe ich gewartet. Und dann habe ich wieder probiert und ging nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, scheiße, wer weiß, wie lange das dauert. Dann habe ich mein Telefon rausgeholt, mir Podcasts angehört, habe Pokémon gespielt und so Kleinigkeiten habe ich mit mir selbst entertained. Und nach 2 Stunden oder so gemerkt, es geht immer noch nicht. Und dann habe ich gedacht, fuck, dann drücke ich jetzt
also noch. Man weiß zwar nicht, wie lange so ein Reset dauert, aber also 2 Stunden dauert er nicht.
Nee, genau. Und dann habe ich gedacht, dann rufe ich jetzt nochmal die Notärztin. Und dann habe ich 110 angerufen und dann kam die wieder an. Und dann habe ich gesagt, sorry, it's broken. Und dann guckt sie mich an und sagt, kein Problem, ich mache einfach ein Reset. Und dann ist sie gegangen. Und was soll ich sagen? Ich bin 12 Stunden ohne Entertaining-Programm geflogen.
Was, warte mal, die hatte ich zweimal mit der gleichen Ausrede versetzt?
Ich weiß nicht, also vielleicht hat sie das auch resettet und vielleicht lag der Fehler irgendwo anders, dass sie das nicht beheben konnte, aber mir war es zu blöd, dann ein drittes Mal zu rufen. Und was soll ich sagen? Bin dann 12 Stunden durchgeflogen, habe mich nur mit mir selber entertained und war auch kein einziges Mal auf Toilette und habe keine einzige Sekunde geschlafen. Und die Startzeit,
die Startzeit,
zu der wir in Istanbul losgeflogen sind, war nachts 1:30, 12 Stunden Flug.
Irgendwann wäre ich dann seelisch-moralisch an dem Punkt, an dem ich mich nicht mehr wach halten kann.
Ich bin auch komplett auf der Felge gelaufen. Also ich war wirklich, vor allem beim Rückflug, weil da fliegst du irgendwie noch mehr gegen die innere Uhr, war ich im Survival-Mode. Aber ich hab's gepackt. Und Fun Fact, ich bin auch auf dem Rückflug nicht auf Toilette gegangen. Mein Entertaining-Programm hat diesmal funktioniert. Was allerdings beim Rückflug nicht funktioniert hat, pass auf, das war der blanke Horror.
Pokémon.
Nee, pass auf, wir sind an unserem letzten Morgen im Hotel aufgewacht. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann fange ich jetzt an mit so logistischen Sachen und lade meine Kopfhörer nochmal auf, habe mein Case rausgesucht, habe das angesteckt und normalerweise leuchtet das, wenn ich das anstecke. Und ich stecke das an und das leuchtet nicht. Und dann habe ich gedacht, fuck, das darf jetzt nicht sein. Das hat am Vortag noch funktioniert, da habe ich die noch benutzt. Und dann habe ich wieder rausgezogen und nochmal reingesteckt. Leuchtet immer noch nicht. Dann habe ich die Buds rausgenommen, habe die ins Ohr gesteckt. Normalerweise sagen die dann, moin, schön, dass du da bist, 30% Akku oder irgendwie sowas. Kam nichts. Bei beiden Buds. Keine Reaktion, mein Case tot. Habe ich zur Seite gelegt, habe andere Sachen gemacht, habe angefangen zu packen und so, habe es nach einer Stunde nochmal probiert, immer noch nicht. Dann habe ich gedacht, es kann doch nicht sein, dass ich auf dem Hinweg ohne meinen Fernseher klarkommen muss. Kann nicht sein. Das sind die eigentlichen Probleme auf dieser Welt. Und dass ich auf dem Rückflug jetzt nicht irgendwie mit meinen Kopfhörern arbeiten kann und weder Podcasts noch Musik noch die schöne Pokémon-Musik. Ich kann nichts hören. Gedacht, das darf nicht sein. Und dann ist mir eingefallen, dass ich ja Ahnung von Technik habe. Und dann habe ich überlegt.
Du Scheiße, was hast du gemacht?
Und dann habe ich überlegt, wie.
Du hast gar keine Ahnung von Technik. Du hast gar keine Ahnung. Gar keine.
Dann habe ich überlegt, wie kriege ich die jetzt wieder zum Laufen? Und habe einfach aus Notwehr gedacht, naja, bei einem Menschen, den würde man jetzt reanimieren. Und dann nehme ich jetzt einfach mein Kopfhörercase und mein Ladekabel und stecke das immer rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Und das habe ich gemacht und auf einmal fing die an zu leuchten.
Und nee, das ist dumm. Das kann nicht sein.
Ich schwöre bei Gott, das ist genauso gewesen. Ich hatte mir schon im Telefon die Notiz gemacht, meine Kopfhörer gehen am Tag der Abreise kaputt. Und dann habe ich dahinter geschrieben, aber dann habe ich sie erfolgreich reanimiert.
Okay, warte. Entweder kennst du das, kennst du natürlich nicht, du hast gar keine Ahnung von Technik.
Ja, also ich weiß, wie man Strom schreibt und ich weiß, wie eine Steckdose aussieht.
Ja, aber Ampere oder Volt hast du jetzt, da ist schon wieder richtig vorbei. Das ist komplett vorbei.
Ja, aber wir haben uns informiert, die Steckdosen sind alle mit europäischem Standard dort.
Was ist das für eine Info?
Naja, was von dem Quatsch, den du jetzt hier angeschnitten hast. Also du kannst dort alle Steckdosen bedenkenfrei benutzen, du machst dir da deine Geräte nicht kaputt.
Ja, natürlich nicht, aber das ist, da kommt es doch aber nur drauf an, falls es mehr ist. Also ich glaube, die Deutschen haben irgendwie 220 Volt und dort sind irgendwie 230 oder so, ne? Nee, sind das Volt oder Ampere? Siehst du, ich habe auch keine Ahnung.
Wir können es verbinden und sagen, wer?
Genau, ja, wer hat keine Ahnung, wir. Jedenfalls ist das
Magie. Das ist einfach Magie.
Nein, ich glaube, das war entladen. Ich hatte nämlich auch mal ein Handy, was nicht mehr zu laden ging. Und dann meinte irgendjemand zu mir, halt mal irgendwie den Power-Button so und so lange gedrückt. Das kannst du ja bei Kopfhörern schlecht machen. Dass sie sich komplett entladen oder dass da irgendwie so, weiß ich nicht, irgendwas mit Akku und so. Und dann habe ich das ins Ladegerät gestöpselt und habe irgendwie gewartet. Und so nach einer ganzen Weile dann kam dann auf einmal so das Ladebildschirm-Gedöns-Ding.
Aber einerseits war das Gleiche. Aber einerseits hatte ich das ja von dem ersten Versuch bis zu dem zweiten, wo immer noch nichts passiert war, angesteckt. Und das ist ungefähr eine Stunde gewesen. Das müsste ja locker ausreichen. Und andererseits...
Du hattest ein Ladegerät?
Ja, ja. Also am Kabel halt, ja.
Das macht und keinen Sinn.
Und andererseits sind die auch nicht leer gewesen. Es sei denn, die haben sich irgendwie aus unerfindlichen Gründen selbst entleert. Das kann ja irgendwie mal vorkommen. Ich weiß nicht, vielleicht ist es die Luftfeuchtigkeit gewesen oder so. Das ist ja dort... ziemlich krass, aber ich habe die am Vorabend noch benutzt und die sind weit weg gewesen von 0%. Wirklich weit weg.
Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Das ist, nee. Das ist kaputt. Ja. Das kann nicht sein. Ist auch so nicht. Ich glaube nicht, dass es passiert ist. Glaube ich nicht.
Ja, das ist okay. Wir kommen zum nächsten Einsprecher, der heißt Zur Insel.
Ja, vielleicht. Vielleicht können wir auch diesmal Sachen erzählen, die wahr sind. Zur Insel mit Richard Meier.
Beginne. Schönen guten Tag. Ich bin's wieder, Richard. Und was ich euch gern mitteilen möchte, ist, Bali ist ganz anders als Indonesien. Und zwar sind die dort... die sind dort extrem hinduistisch. Das hat uns unser Fahrer auch schon gesagt, als der uns am Flughafen abgeholt und zum ersten Hotel gebracht hat. Und dann sind wir am ersten Tag losgelaufen, wollten uns da Frühstück holen und dann sehen wir
Ich habe Fragen. Kannst du nicht so durchrauschen wie so ein Bergbohrer. Das funktioniert nicht. Also, was ist denn eigentlich Hinduismus? Woran glauben die? Ist das hier das mit den sechs Armen, der Buddha? Ah, nee, das Buddhismus. Also, was macht Hinduismus?
Na, so ähnliche Sachen eigentlich. Also, die haben ähnlich, auch so... Also, das darf man guten Gewissens verwechseln, denke ich. Die haben auch so verschiedene Götter. Der eine ist hier auch Krieg, der andere ist Leben. Dann haben wir hier Fruchtbarkeit und
Unterwelt. Ach, hier, die haben doch so. Das mit den 10 Millionen Armen, die Ulis, ne? Oder?
Ja, Ganesha, nee. Ganesha oder so, glaube ich.
Ja, genau.
Ja, kann sein. Aber die sind das auf jeden Fall, genau.
Kann also sein, die Buddhisten, was das dauert.
Die Buddhisten, die haben den Dicken und die Hinduisten, die haben zu viele Arme.
Die haben den Dicken. Die beten mich an.
Und dann sind wir auf jeden Fall am ersten Morgen losgelaufen und wollten uns was zu essen holen. Und dann sehen wir alle 3-4 Meter, und zwar vor jedem Geschäft oder Laden auf dem Gehweg, ist so eine kleine Schüssel. Und auf dieser Schüssel ist so ein bisschen Grünzeug und da sind so ein paar Blumen und da ist so ein Räucherstäbchen drauf. Und da waren wir schon ganz verwirrt, was das jetzt ist. Und haben das über den ganzen Tag gesehen und dann habe ich mich mal informiert im Internet. Das gute Zeug heißt Kanangsari und das haben die über die ganze Insel vor allen Geschäften. Da richten
die vertreiben die Geister, ne?
Nee, die beten zu irgendeinem Gott und hoffen, dass das Geschäft gut läuft. Dafür ist das.
Ja, wenn aber jeder bietet, dann ist es. Wenn aber jeder betet, dann ist es ja schon wieder sinnlos.
Nee, dann läuft's für alle richtig gut, Mann.
Ja.
Die sind ja, alle,
so die sind
so
alle,
läuft das Business, genau.
Für die alle sind alle einfach richtig, immer gut.
Die sind mega reich, alle, Tom. Die haben richtig viel Geld.
Naja, klar, wenn ich an Indonesien denke, denke ich an Milliardäre.
Ja, ja. Und da haben sie eben, also dieses ganze Beigaben, das sind alles so Opfergaben quasi, die schenken die in der Hoffnung, dass die halt das umtauschen können gegen Money.
Und, das ist ja witzig, also beten die mit dir für mich.
Ja, genau. Und dieses Räucherstäbchen, das die haben, das ist so die Verbindung von denen unten und raucht sie dann hoch zu den Göttern, weil die wohnen offenbar oben in den Bergen. Und fand ich nur sweet, weil überall hast du diese Kanaksaris. Das ist so das, was diese hinduistische Prägung irgendwie am meisten verdeutlicht. Das und du hast, und das ist kein Joke, wenn du eine normale Hauptstraße vorstellst, egal ob das Großstadt ist oder ob das Dorf ist, wobei Dorf eher keine Hauptstraße ist, sondern eher eine Landstraße. Jedes fünfte Haus, Minimum, und das ist keine Übertreibung, ist ein Tempel oder irgendwie ein riesengroßer Schrein.
Nein,
so jedes krass fünfte? Ja, das ist keine Übertreibung, wirklich.
Ja, dann scheint es ja für die wirklich gut zu laufen. Die geben nur ihr Geld anscheinend für Tempel aus.
Ja, müssen sie selber wissen,
warum,
gell?
Warum? Das ist ja bei uns die Anzahl an Garagen.
Ja, die haben also
was Deutschland an Garagen hat Indonesien an Tempeln.
Aber wir haben auch mehr Autos, dafür haben die mehr Götter. Also es ist schon auch richtig.
Ja, aber ich weiß nicht, ich würde auf jeden Fall ein bisschen meine Prioritäten überdenken. Ey, aber macht euer Ding, alles gut. Ich will mich nicht über die Religion lustig machen.
Voll, die haben auch hier ihre komischen Reisrituale. Wir wurden zum Beispiel in dem einen Hotel, wurden wir begrüßt.
Ihre komischen Reisrituale ist auch ja. Kackerkarl.
Da kommst du im Hotel an und da kommt einer und klaut dir deine Koffer und sagt, setz euch mal dahin. Und dann kommt einer mit so zwei Schüsselchen, in der einen ist so Wasser, in der anderen ist so Reis. Und dann fragen die, moin, habt ihr Bock auf Reis? Und dann habe ich gedacht, ich bin respektvoll, ich möchte mich den Gegebenheiten hier anpassen und das gerne authentisch wahrnehmen. Und habe ich gesagt, ja klar, I have Bock. Und dann hat er uns mit dem Reis bespritzt so ein bisschen auf der Stirn, hat uns den da draufgeklebt und dann hatten wir so Reis auf der Stirn. Und dann bist du total verunsichert und weißt nicht, muss ich den jetzt organisch abfallen lassen? Darf ich den wieder abmachen? Kriege ich Ärger von Ganesha, wenn ich den jetzt abmache? Und war aber sehr, sehr sweet alles. Wir haben auch einmal ein
Tempel. Ist der Reis gekocht oder ist der roh?
Der ist roh.
Der ist roh. Also es tut ja noch so richtig weh, wenn man damit abgeworfen wird.
Also wir wurden jetzt nicht abgeworfen.
Also sie haben dir das nur gegen die Stirn geklebt und haben gesagt, mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob der scheiß Europäer checkt, dass er es einfach abmachen kann.
Der hat so ein bisschen zwischen Zeigefinger und Daumen genommen und hat einem das so dran gedrückt. Die Stirn war ja angefeuchtet durch das Wasser. Also ich denke, es war Wasser. Und dann hast du das da draufkleben. Wenn das gekochter Reis gewesen wäre, wenn das gekochter Reis gewesen wäre, hätte ich die ganze Zeit so meine Zunge rausgestreckt in der Hoffnung, dass er mir drauf fällt.
Boah, auf jeden Fall.
Oh, das Essen ist so lecker gewesen.
Das wäre einem Bandscheibenvorfall in der Wirbelsäule geendet.
Zum Essen komme ich später noch. Dann noch allgemein, die haben dort Todesstrafe auf Drogen und da sind auch viele Touristen im Knast. Und was ich beeindruckend fand, das ist eine Info, die ich schon hatte, bevor wir dorthin sind. Und dann gab es viele, wirklich viele von so Straßenverkäufern, die so unseriöse Läden hatten, dazu komme ich auch gleich nochmal, die mich so angesprochen haben mit Bro und mich so fragend angeguckt haben und dann so Zeigefinger und Mittelfinger vor die Lippen gehalten, so nach dem Motto, brauchst du was zu rauchen? Und ich, als jemand, der damit ja schon seit Ewigkeiten, bis auf meinen kleinen Exkurs vor wenigen Monaten, der damit ja wirklich schon seit vielen Jahren gar nichts mehr zu tun hat und auch nichts mehr zu tun haben möchte, ich habe mich auch so ein bisschen geschmeichelt gefühlt, dass ich führe zwar das Leben eines 60-Jährigen, aber ich, ja genau, aber ich habe mein Mojo noch nicht ganz verloren und da habe ich mich ein bisschen geschmeichelt gefühlt.
Ja, mach die Brille, Richard, mach die Brille.
Weiß ich nicht. Was auch verboten ist, dort ist Glücksspiel. Jede Art von Glücksspiel ist dort streng verboten, außer es wird religiös begründet. Und zwar haben die, wenn die ihre Tempel haben und ihre Zeremonien machen und so, dann machen die Hahnenkämpfe. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Land war, wo Hahnkämpfe ein Ding sind. Und zwar befestigen die dann auch so.
Das ist super räudig.
Richtig. Die befestigen dann so Messer an denen und dann lassen die so gegeneinander kämpfen. Ja, die befestigen Messer irgendwie an den Krallen unten oder so. Und dann warten die, bis der eine den anderen gekillt hat. Und das wird dann, der wird dann irgendwie als Opfergabe und der andere, weiß ich gar nicht, ob der wieder aufgepäppelt wird oder.
Ich war mal in Sri Lanka. Ja, klar, der tote Hahn wird aufgepäppelt. Der wird gefressen, Mann, der wird
frittiert. Nee, der andere. Der Tote wird doch geopfert.
Die werden beide frittiert und gefressen. Ja, ich denke mal, da gibt es bestimmt auch, da gibt's bestimmt da, also du musst ja, du kannst ja darauf wetten, also ja, das ist ja gerade erzählt. Und dann, deswegen machen die das ja. So richtiger, so eine Scheißbegründung, ne? Also wenn es religiös ist, dann ist in Ordnung. Halt die Fresse, so ein Quatsch. So, dann die, also die töten sich ja auch ohne, wenn die Messer an Beinen haben. Ne? Also die fighten, bis einer tot ist, Alter. Das ist so heutig. Ja.
Ich sehe das natürlich aus unserer europäischen Sicht genauso wie du, dass das total schlimm ist und dass man sowas eigentlich nicht rechtfertigen kann. Aber wenn du in so einem Tempel stehst und da steht so einer, so ein Kollege, steht neben dir und erzählt so von den Ritualen und das mit so einer Selbstverständlichkeit und auch mit so einer Ehrfurcht und so einem Respekt, weil das halt so eine riesige Bedeutung für die hat, dass ich dann denke, okay, für mich ist das absurd, für mich ist das teilweise krank, sowas zu machen und den Tieren so ein Leid anzufügen, aber für die ist das einfach seit Ewigkeiten normal, für die gehört das mit zum Leben. So, und also ich denke, klar, behalte ich meine Meinung so und ich finde das ganz abstoßend, aber wenn das deren Ding ist, ja mein Gott, okay, dann muss ich das akzeptieren, so. Mhm. Und dann habe ich eigentlich gedacht, dass wir mit diesem Hahnkampfthema eigentlich abgeschlossen hätten. Und dann sind wir später in einem Urlaub, aber als wir in eine neue Stadt gekommen sind, an der Hauptstraße lang gelaufen, wollten uns was zu essen suchen. Und dann ist auf dem Parkplatz auf der anderen Straßenseite auf einmal so ein Hahnkampf. Und dann kam ich überhaupt nicht drauf klar. Also ich habe das dann gesehen, wie zwei Hähne so aufeinander losgelassen wurden. Daneben waren noch so ganz viele Käfige mit so anderen Hähnen noch. Und zwar riesig laut und Action. Und die Hähne, die klangen jetzt auch nicht glücklich. Und als wir das nächste Mal unseren Fahrer gesehen haben, habe ich den da darauf angesprochen und habe gesagt, ey, wir haben hier so einen Hahnkampf gesehen. Und dann hat er kurz überlegt und meinte, dass an dem Tag gar kein Feiertag gewesen ist. Dass das also demnach ein Training gewesen ist. Und jetzt ist das offenbar auch normal, dass die Hähne wirklich dafür trainieren. Und das finde ich ja, also ich finde das alles so schlimm, so aus meiner persönlichen Ansicht.
Das ist völlig gaga. Aber irgendwo müssen die Quoten ja herkommen. Die müssen ja wahrscheinlich die Hähne sehen und sagen, ja, der Hahn kann was, der kann mit den Messern am Fuß umgehen, da wo sie hingehören. Oder der Hahn ist kacke, der ist viel zu dürre, der kriegt nichts auf die Reihe, auf den wette ich keinen Penny. Irgendwo muss der Quoten herkommen.
Die haben keine Penny, die haben indonesische Rupia.
Mhm.
mein Fehler. Zur Popkultur dort, das ist auch spannend, weil in jeden Laden, in den du gegangen bist, in jedes Restaurant, in das du gegangen bist, überall liefen Eminem und Rihanna. Und mit jedem, mit dem du über Fußball gequatscht hast, weil unser Fahrer ist zum Beispiel Fußballfan gewesen, es ging immer um Ronaldo. Und da habe ich festgestellt, dass die, kannst du jetzt natürlich wieder nicht pauschalisieren, ne, aber so im Gros sind die in der Popkultur bestimmt 10, 15 Jahre hinter uns. Weil so lange ist das her, dass diese Leute quasi ihre Prime in der öffentlichen Präsenz hatten.
Hä? Ronaldo ist da bei uns auch immer noch absolut in der Medienbranche vertreten.
Ja, bei uns Fußball-Nerds, aber dass der, also ich habe, es ging kein einziges Mal, habe ich den Namen Haaland gehört, kein einziges Mal habe ich den Namen Mbappé gehört. So überhaupt nicht, es ging immer nur kam Ronaldo und dann habe ich gedacht, das ist schon ein bisschen länger her.
Naja gut, das ist ja aber auch keine Fußballkultur, oder? Also die haben da jetzt nicht wirklich, da ist es, das ist doch Fußball ist halt so, da ist es wirklich eine schöne Nebensache.
Ja, schon. Also es gibt den FC Bali. Da habe ich noch überlegt, ob ich dir ein Trikot mitbringe. Die hatten am Flughafen in Denpasar hatten die einen extra Laden. Ja, habe ich nicht gemacht, sah nicht gut aus.
Schade, danke.
Marcelo ist mal da gewesen für so ein Event.
In dem Laden oder bei FC Bali?
Bei FC Bali.
Ah, witzig. Mag ich nicht.
Hat unser Fahrer Ketut ganz stolz erzählt.
Ja, Mensch, das ist bestimmt dort so wie bei uns Basketball oder Football. Es gibt ja auch bei uns einige Football-Fans. Also ich glaube, der Großteil von uns hat gar keine Ahnung. Ich weiß, wer Tom Brady ist, das war's. Siehst du? Da sind wir wieder bei dem Punkt.
Oh, das stimmt. Ich könnte ja auch keinen einzigen nennen. Und spielt der überhaupt noch? Der hat doch aufgehört. Also der hat schon mal aufgehört und kommt dann zurück.
Genau, ich bin nämlich 15 Jahre hinter den USA popkulturell.
Ja, das stimmt. Ich auch. ich habe noch nie jemanden gesehen in meinem Leben, der so respektlos behandelt wird wie der Mittelstreifen auf den Straßen von Bali. Die haben dort verdammt nochmal keine Verkehrsregeln. Und das meine ich so. Die fahren dort in einer Selbstverständlichkeit, wie sie möchten. Und wer sich sein Recht nimmt, der bekommt das Recht. Also sowohl von der Verkehrsführung her, als auch die sitzen da teilweise zu fünft auf ihren Rollern. Da fährt einfach eine ganze Familie auf einem Roller. So ist ja sowieso Roller-Overload. Du hast dort unfassbar viele Roller. Und ja. die fahren, wo sie wollen. Die parken, wo sie wollen. Dann unser eines Hotel ist in der Nähe von einer Schule gewesen. Und da haben wir gerade Spaziergang gemacht. Und da kamen die ganzen Kinder raus. Das war so alles im Alter von, keine Ahnung, 8 bis 14, 15 so gefühlt. Und dann hast du teilweise 10-jährige kleine Jungs und Mädchen, die sich ihren Roller schnappen und nach Hause fahren. Die haben teilweise, da haben teilweise 10-jährige...
Ich wollte gerade sagen, überleg mal, du musst doch deinen Führerschein machen, aber hat sich erledigt. Kriegst anscheinend geschenkt mit 10.
Da haben teilweise 10-jährige ihre kleinen Geschwister mit nach Hause genommen, ohne Helm, und sind mit dem Roller nach Hause gefahren. Und da habe ich auch unseren Fahrer, und das so, den hast du ja, der hat uns von jedem Ort zum nächsten gefahren. Das heißt, wir haben den echt regelmäßig gesehen im Urlaub und auch immer mit dem gequatscht. Und das waren so die richtigen Momente, wo du dann so diese Fragen mal loswerden konntest, weil du auch eine Beziehung dann zu dem aufgebaut hast und so. Und dann wusstest du, woran du bist, hast dich gut verstanden. Und dann hat er gesagt, es gibt nicht wirklich Regeln. Theoretisch dürfte man Roller fahren alleine erst ab 17. Aber die meisten Eltern müssen von früh bis abends an arbeiten und es ist für die Kinder teilweise die einzige Chance, zur Schule zu kommen, wenn die sich den Roller schnappen und dahin fahren. So. Und weil schulische Bildung wichtig ist, drückt die Polizei da eigentlich auch immer beide Augen zu und lässt die passieren. Fand ich total wild.
Okay, aber gibt es dort nicht sowas wie Schulbusse? Also ich meine, klar, ich verstehe schon, dass da jetzt irgendwie nicht so die Infrastruktur herrscht wie in Deutschland, aber... Als Regierung würde ich doch schon sagen, wie gesagt, Schule ist wichtig, auch die Bildung ist fürs Land extrem wichtig. Da würde ich ja schon als erstes dafür sorgen, dass die Kinder zur Schule kommen und Schulbusse bereitstellen.
Es gibt keine Schulbusse.
Das ist verrückt.
Ja. Stell dir mal vor, du würdest jetzt hier in Deutschland deinen 10-jährigen Sohn aufs Moped setzen und den in die Schule fahren lassen. Die Polizei würde den nicht durchwinken. Ich
vorher üben würde.
Die Polizei würde den nicht durchwinken, die würden den erschießen.
Besser als wenn der Roller fährt, ist verboten.
Ja, echt mal, da gefährt er doch andere.
Ja.
Ja, war wild.
Alter. Das ist wirklich, was das angeht, völlig andere Welt, ne?
Ja, komplett. Dann noch zur Insel. Es gibt dort freilebende Affen. Das ist jetzt erstmal keine große Überraschung wahrscheinlich für die meisten, die sich mit der Insel mal so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Aber ich hatte mit dem einen Affen eine körperliche Auseinandersetzung.
Nee, wirklich?
Ja, wirklich. Ist kein Spaß.
Was passiert?
Wir hatten so Kekse und so Erdnüsse und sind zu so einem Spot hin, wo die Affen waren.
Ja, ist eine gute Idee mit Erdnüssen.
Haben uns so schlau gemacht, wie man die füttern kann.
Gar nicht.
Und unser Guide war auch mit dabei. Und dann haben wir denen so die Kekse gegeben und die Affen haben sich so voll gefreut. Und haben die genommen und haben die gesnackt. Und es waren bestimmt 20 Stück oder so, sind immer mal welche gekommen und immer mal welche gegangen. Und dann waren irgendwann die Kekse leer. Und dann haben wir gedacht, geil, geben wir denen auch noch die Erdnüsse. Und dann bin ich so zu dem einen hin, hab so die Tüte mit den Erdnüssen in der Hand, beug mich so runter, nehme so 2, 3 Erdnüsse, halt die dem hin. Und der greift aber nicht nach den 2, 3 Erdnüssen in meiner Hand, sondern greift nach der Tüte.
Bastard.
Und war auch so schnell, dass er mir auf einmal gegenüber sitzt und ich hocke so vor ihm, er hat meine Tüte Erdnüsse. Und dann habe ich gedacht, nein, das sind meine. Und dann habe ich die Tüte wieder gegriffen, wollte die zurückziehen. Und dann hat er die aber festgehalten, dann hat mich angeguckt. Und ehe ich mich versehen habe, nimmt er seine freie Hand. Und wir haben beide eine Hand an den Erdnüssen. Er nimmt seine freie Hand und patscht mir wie so ein Lehrer oben auf meine Handfläche drauf. So.
Wirklich?
Ja.
Das für eine geile Story.
Das war mega sweet. Und dann habe ich gedacht, okay, dann lasse ich los, weil ich wollte mich jetzt auch nicht mit denen anlegen. Du hast schon gemerkt, die sind ganz gut vernetzt untereinander und kommunizieren. Und wenn du denen irgendwie, gab auch welche mit kleinen Babyaffen und so, mega süß. Und hast du schon gemerkt, dass du an die nicht rangehen sollst, weil das mögen die nicht. Dann habe ich gedacht, ja gut, ich will mich jetzt nicht mit dem Affen prügeln. Und habe dann auch, unser Guide hat das gesehen und hat mich auch angelächelt. Und dann hat er nur gesagt, ich soll die nicht zurückholen, die Erdnüsse, weil wenn die einmal was in der Hand haben, dann sehen die das als ihrs an.
Und was, wenn die was?
Wenn die einmal was in der Hand haben, dann sehen die das als ihres an.
Ein Glück hat er deine Hand nicht genommen.
Und dann, ja, ich habe den Kampf verloren.
Ja, also gut, also in dem Fall stimmt dann halt auch wirklich der Klügere gibt nach.
Das weiß ich nicht, weil er hatte ja die Erdnüsse.
Ja, aber du hast nachgegeben.
Ja,
kacke. Weißt du was? Du gehst aus dem Affenparadies dort raus und kaufst dir einfach neue Erdnüsse. Wenn der wüsste, wo es so viele Erdnüsse gibt, würde der gar nicht vertrocknen. Der würde dann nämlich arbeiten gehen in einem 8-Stunden-Job und würde sich dann einfach seine Erdnüsse kaufen. Wow.
Ja, stattdessen gehe ich dahin und
mach mich zum Affen. Vielleicht ist er der Schlauere. Wie bitte?
Stattdessen gehe ich dahin und mach mich zum Affen.
Affen
da ist kein Affe. Ist kein Wunder, dass überall auf der Insel so viel Müll liegt, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass der die Erdnussverpackung nicht getrennt hat.
Ja, also meinst du, Affen sind schuld am Klimawandel?
Ja, ich glaube, der Affe ist schuld.
Ich glaube, er alleine. Bastard, guck ja, was du getan hast. Du zeigst so ein Video von der schmelzenden Polarkappe oder so. Polarkappe, Eis-Dings halt, was jetzt nicht wie die heißen. Scholle.
Und ich habe einen letzten Punkt noch. Und zwar, wir sind ein, zweimal shoppen gewesen. So, wir waren in größeren Städten, wir waren in kleineren Orten. Und in den größeren, gerade wenn du so in den Küstenregionen bist, da merkst du, es ist schon krass touristisch und da gibt es auch viele Klamottenläden und so. Und ich habe zwei Thesen aufgestellt, die mir erstmal einer widerlegen muss, ansonsten gelten die nämlich für mich. Und die These 1 ist, aber das könnte mit persönlichem Geschmack zusammenhängen, je mehr Hip-Hop in den Läden läuft, desto besser sind die Klamotten. Punkt 1.
Ja, ich sehe Zusammenhänge.
Und Punkt 2, und das ist eine objektive Beobachtung, je mehr Surfbretter es im Laden gibt, desto teurer sind die Sachen. Also da gab's einen ganz konkreten Zusammenhang.
Hollister?
Nee, also ganz viel Billabong-Läden tatsächlich. Das sind so die einzigen einzige Label, das man auch von hier kennt. Ich habe hier also noch nie
irgendwo einfach 15 Jahre hinterher.
Ich habe hier noch nie einen einzelnen Billabong-Laden gesehen. Die waren auch genauso teuer wie bei uns. Und ich mag auch die Sachen von denen nicht, weil überall bei denen steht Billabong drauf. Ich hasse das.
Ja.
An sich sind die Sachen
nicht schlecht. Das Einzige, was früher bei denen cool war, waren die Badehosen.
Wollte ich gerade sagen, Billabong-Badehosen waren Ding, ja.
Die waren immer ganz schick. Da stand auch riesengroß Billabong drauf. Irgendwie habe ich das immer damit in Verbindung gesetzt. Naja.
Ansonsten waren das
15, 20 Jahren.
Ansonsten waren das keine Brands, die man von hier kennt, aber ich habe ziemlich schnell gemerkt, also wenn du an Läden vorbeigehst, wo so Surfbretter stehen, dann vermittelt dir das ja schon einen gewissen Flair, ne? Und dann siehst du auch jetzt nicht nur Surfzubehör, sondern auch irgendwie so Streetwear-Sachen, die ganz geil aussehen, aber jedes Mal, wenn du dort reingegangen bist und dir die Preise angeguckt hast, habe ich gedacht, nee, das kannst du ja nicht machen.
Aber die werden da doch von Kinderhänden hergestellt, wieso sind die denn so teuer? Die haben ja gar keinen Transport.
Nee, die Kinder sind ja in der Schule dort. Vielleicht machen die das in der Schule.
Ja, deswegen ist Bildung auch so wichtig. In der Schule. Die anderen sind in Fabriken und basteln Sachen.
Ich habe dort wenig Fabriken gesehen, aber ich kann es jetzt auch nicht ausschließen.
Naja, wenn ja Kinderfabriken nicht in der Innenstadt basteln, wa?
Ja, stimmt. Stimmt. Touristisch nicht gern gesehen.
Nee, nicht so gut. Kinder? Nee, haben wir ja nicht.
Stimmt. Da gehen die Europäer dann da durch und schießen dann so Fotos von den Kindern, wie die da so an der Nähmaschine sitzen. Posten das auf Instagram.
Immer schon weiter machen, dass du auch mal groß und stark wirst.
Dann hat jede Fabrik noch, ihren einzelnen Shop, wo du so Sachen kaufen kannst, dann. Aus erster Kinderhand.
Mit besonders kleinen Händen hergestellt.
Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt, der heißt die Natur.
Die Natur mit Richard Meyer.
Hi Leute, ich bin's wieder, euer Richard, und mein erster Punkt zur Natur heißt wortwörtlich, der heißt Reisterrassen, ja, okay, gell?
Wie bitte?
Also, ich habe nichts von dem Satz verstanden, den du gerade gesagt hast. Wirklich, ich habe ihn gehört, ich habe nichts verstanden.
Reisterrassen, das ist sowas wie Pommes, aber asiatisch. Für dich jetzt einfach, damit du es verstehst.
Reisterrassen?
Ja, also das sind so terrassenartige Felder, auf denen Reis gezüchtet wird.
Was hat das jetzt schon wieder mit Pommes zu tun?
Naja, weil das so ein Hauptkohlenhydratding ist halt Reis und du kennst halt Kartoffeln in Form von Pommes und von daher dachte ich, um dir das näher zu bringen.
Wir reden jetzt von Reisfeldern, oder? Vergleich.
Ja, genau.
Mann, Alter. Ich hab's wirklich nicht gerafft.
Okay. Und wow, haben die viele Reisfelder und sich das erste Reisfeld anzugucken, das ist auch interessant. Erst recht, wenn du erfährst, wie das da wächst und wie das geerntet wird und dann siehst du noch die Leute da jedes Mal drin rumwackeln und so.
Wie funktioniert das?
Die haben Felder, die stehen quasi in Wasser und dann pflanzen die da immer so kleine Büschel ein und wenn die Büschel dann so irgendwann so 2 Meter groß sind oder so, dann kommt jemand und zupft die Büschel wieder raus und da hast du dann die einzelnen wie so Samen, wie so Früchte da dran. Und das nehmen die dann ab.
Wo sind die Reiskörner?
Wenn ich das richtig verortet habe, dann kannst du dir vorstellen, dass so eine Maispflanze und statt Maiskolben sind da wie so Blätter oder Stängel dran, wo dann diese Reiskörner mit dran sind.
Ah, okay.
Also das erste... Nachher? Ja, mach das. Das erste Reisfeld, es kann auch komplett falsch sein. Das erste Reisfeld, alles gut. Das erste Reisfeld war okay. Ab dem zweiten, dritten denkst du dir, ich habe das Konzept jetzt schon mal gesehen und es gibt dort sehr, 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 sehr viele Reisfelder. Es gibt auch viele Wasserfälle und wir haben auch ein oder zwei besichtigt mit unserem Guide. Achtung, wenn ihr irgendwo über Get Your Guide oder so einen Wasserfall bucht, dann checkt das vorher aus. Wir haben unser Insta-Feed hat sich, als wir dort waren, auch an das Land angepasst. Und es gab total viele Touristenvideos von so Rheinfällen, als die zu so Wasserfällen sind, die zwar super schön waren, aber wo so viele Touristen gewesen sind, dass du erstmal eine halbe Stunde in der Schlange stehen musst, ehe du dann vorne bist. Dann hast du so 2 Minuten, um kurz ein Foto zu machen und dann musst du wieder abdackeln. Und wir waren halt wirklich an einem, da war niemand. So, das war super, super schön. Ansonsten Konzept Wasserfall erzählt sich auch aus. So, du hast schöne Wälder noch und so. Und dann habe ich hier noch eine Frage an einen Arzt. Hier ist die zweite. Traust du dir die zu oder soll ich den anderen Arzt fragen?
Ja, und die Frage soll ich dir jetzt beantworten, bevor du sie mir gestellt hast, ob ich mir die zutraue oder nicht.
Soll ich sie dir erstmal stellen? Das wäre vielleicht
klug. Ja, bitte, Richard. Das entspricht jeder Logik.
Okay. Es ist ja der Beginn der Regenzeit gewesen, als wir dort waren.
Nee, keine Ahnung.
Und nee, es hat. Ich möchte gerne wissen, wieso reagieren ältere Menschen sensibler auf das Wetter oder auf Wetterumschwünge als junge Menschen oder Kinder? Und zwar folgende Beobachtung: Als Kind hat es mich einen Scheißdreck interessiert, ob jetzt draußen ein Wetterumschwung ist, ob jetzt Temperatur krass sinkt oder steigt, ob wir jetzt hier Hochdruck, Niedrigdruckgebiet. Hat mich alles einen Scheißdreck gejuckt. Und dann hast du ja so ältere Leute, die gehen teilweise, die machen das Fenster auf morgens nur auf Kipp, um zu lüften und merken schon, oh, 16 Uhr regnet's. 16 Uhr, kleine Husche. So, was? Dann hast du...
Was du für Scheiße?
Ich kenn mehrere Leute. Wirklich jetzt, no joke.
Also was jetzt nicht...
Das? Niemand
nicht weiß, dass es 16 Uhr
regnet. Nein, nicht mit Uhrzeit natürlich, aber die gehen morgens aus dem Haus und merken, ah, heute wird's regnen.
Was?
Ja.
Also, ich weiß, dass, ich kenne das, wenn Leute sagen, ja, okay, wir kriegen anderes Wetter. Aber ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, heute regnet's.
Dann kennst du die falschen Omas.
Was ist das für ein Scheiß? Richard, ich kenne alle Omas.
Tom, ich vergesse es, aber ich mache eine Umfrage.
Ja, also warte mal. Du kannst gerne eine Umfrage machen. Ich check das mit den Wetterumschwüngen. Aber keine Oma hat jemals zu mir gesagt, heute wird's regnen. Mein Opa guckt in den Himmel und sagt, heute wird's regnen. Aber nicht, weil sein linkes Knie wehtut.
Okay. Das ist ja schwach. Da würde ich vielleicht noch mal üben mit dem Opa.
Er hat 85 Jahre geübt.
Aber es muss... es muss ja auch nicht ganz so extrem sein. Es reicht ja auch, das ist bei mir zum Beispiel der Fall, wenn manchmal ein krasser Wetterumsprung ist, dann merke ich, dass mir das Kopfschmerzen macht. So. Und das ist bei meiner Partnerin genauso. Und dadurch kam ich auf das Thema, ich kenne kein Kind, das da sensibel reagiert. Und es gibt ja auch jetzt noch wirkliche Verletzungen, Phantomschmerzen, was wir ja vorhin schon mal angeschnitten hatten, so, der ja auch wetterbedingt teilweise mal stärker, mal schwächer ist. Woran liegt das, dass Kinder das, da weniger sensibel reagieren? Es kann ja nur zwei Gründe geben. Der eine, also wenn wir voraussetzen, dass das so ist, dann kann die eine Erklärung sein, dass Kinder einfach nicht drauf reagieren. Oder die zweite Erklärung kann sein, dass Kinder zwar auch drauf reagieren, aber dass die mit ihren kleinen Kinderköpfen und alles ist neu und wir müssen so viel lernen und es ist immer so viel Hektik im Kopf, dass die das einfach nicht wahrnehmen, dass die darauf reagieren.
Naja, also du hast recht. Also wenn wir davon ausgehen, dann also wir müssen davon ausgehen, dass das stimmt, um es in Theorie in den Raum zu stellen. Wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass das nicht stimmt, dann ist es einfach nur eine dämliche Einbildung von Menschen, die sich zu viel Gedanken über alles machen und Kinder macht sich halt keine Gedanken über irgendwas. Hat halt mal Kopfschmerzen und gibt einen Fick aufs Wetter.
So. Aber ich hab noch nie einen Sechsjährigen gesehen, der sich so an die Schläfe greift und sagt, oh, ich kriege einen Migräneanfall, es zieht ein Gewitter auf.
Ich habe noch nie einen Ü20-Jährigen gesehen, der das gesagt hat. Der greift sich denn an den Kopf und sagt, wir kriegen ein Gewitter. Das habe ich ja nie in meinem Leben gehört von irgendjemandem. Und ich arbeite im Krankenhaus.
Nicht so präzise natürlich. Meine Ausgangsfrage ist ja auch einfach nur, wieso reagieren ältere Menschen, also tendenziell ältere Menschen, sensibler auf Wetter als jüngere Menschen? Weil das ist eine Beobachtung, die ich wirklich ganz klar gemacht habe in meinem Leben.
Ja, das gehe ich mit. Die Beobachtung gehe ich auch mit. Also entweder ist es totaler Kauderwelsch, totaler Käse und es stimmt einfach gar nicht und die reden sich da irgendwas ein, weil sie einfach mal Knieschmerzen haben. Oder irgendwas im Körper, weiß ich nicht, sorgt halt dafür, dass, ja weiß ich nicht, was gibt's da für eine Theorie, was gibt's da für eine körperliche Theorie, weiß ich nicht.
Keine Ahnung.
Deins war ja nicht wirklich eine körperliche Theorie. Das war ja mehr so ein, ich weiß nicht, wie soll ich das bezeichnen?
Nee, also das ist keine Erklärung dafür gewesen, auf jeden Fall.
Aber mir fällt nicht mal ein, woran das liegen könnte. Also das irgendwas ist ja richtig weit hergeholt ist, nicht mal das.
Naja, ich weiß nicht, über welche Sensorik man das irgendwie wie aufnimmt. Und also du musst es ja aufnehmen und du musst den Reiz auch weiterleiten. Und jetzt haben Kinder ja eine andere Reizweiterleitung als Erwachsene zum Beispiel. Das heißt, wenn so ein Kind auf die Herdplatte packt, dann braucht es deutlich länger, ehe das Aua sagt, als wenn ich jetzt dir sage, pack auf die Herdplatte.
So, vielleicht das denn?
Das liegt an den Myelinscheiden oder so?
Ja, jetzt hör auf.
Wirklich? Das ist ja auch, wenn so ein Kind auf die Fresse fliegt und sich das Knie aufschlägt, dann ist er eigentlich aufs Knie gefallen und nicht auf die Fresse. Aber dann braucht es ja auch immer einen kleinen Moment, bis das anfängt zu heulen. Wenn ich aufs Knie falle, ich fange direkt an zu heulen.
Oder
wenn ich im Flugzeug zu laut spüle.
Nee, weil Kinder immer erst abchecken, wie reagiert denn mein Papa oder meine Mama? Ist dir das mal aufgefallen? Kinder brauchen nicht so lange, um den Schmerz zu realisieren, sondern Kinder gucken sich immer erst mal an, war das denn so schlimm, dass ich jetzt gleich Mitleid bekomme und meine Eltern voller Schreck aufschreien und sagen, Kind, oh mein Gott, das ist so schlimm, was gerade passiert ist. Oder guckt das Kind dich an, du guckst das Kind an und sagst, weiß ich nicht, steh auf oder so. hängt einfach das Schienbein raus, steh auf, Mann, so schlimm war es nicht.
Ja, also das spielt 100% auch eine Rolle, dass die das irgendwie spiegeln, wie die Eltern oder die Kinder gerade begleiten, darauf reagieren. Aber Fakt ist trotzdem, dass Kinder eine andere Reizweiterleitung haben.
Ja, ja. Aber also wenn die, also vielleicht als kleine Kinder, aber jetzt wenn die jetzt schon, sagen wir mal, in die Schule gehen, dann ist das doch schon so ausgeprägt, dass die das genauso schnell raffen wie wir. Also die Reize auf jeden Fall.
Ich glaube nicht. Aber ich bin, also wir sind halt auch, ich bin kein Arzt.
Kein Ärzte.
Du bist kein guter Arzt.
Oh Mann, oh. Auf Arbeit sagen die immer alle, oh, sie sind aber ein netter junger Mann. Ja, kann ich mir doch nicht von kaufen. Schade. Nee, also ich weiß es auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das nicht wirklich irgendwie relevant ist. Vielleicht ist es auch so, dass das irgendwie in einem älteren Gelenk lagern sich ja viele, viele Sachen ab irgendwann, ne? Also das ist ja, weiß ich nicht, das sind ja überall Sachen, die da nicht hingehören. Deswegen tut ja auch immer alles weh und vielleicht ist auch bei der Bandscheibe dann irgendwie fehlt dann doch ein Stück und so eine Scheiße. Und wenn dann irgendwas da mit Hoch- und Tiefdruck reagiert, vielleicht breitet sich das dann aus oder zieht sich wieder zusammen und im jungen Alter ist das dann alles noch so biegsam, dass man das eigentlich gar nicht so wahrnimmt. Aber im Alter dann ist das alles so starr und porös, dass man das sofort checkt. Vielleicht liegt es da dran irgendwie. Ich habe auch keine Ahnung. Ist einfach nur eine richtig wilde Theorie.
Ja, aber wir werden es jetzt nicht auflösen können, aber ich fand die Beobachtung spannend und die Frage, die daraus resultiert.
Ja.
Ich höre es klappern. Recherchierst du jetzt?
Wetterwechsel können Schmerzen auslösen, weil sich der Luftdruck ändert, was Druck auf den Körper ausübt und die Gewebsspannung erhöht. Verfickte Scheiße. Das ist genau das, was ich gerade erzählt habe. Ich bin der Hammer als Arzt.
Ich nenne dich jetzt nur noch Dr. Doktor.
Woo! Ich bin. Oh. Ja.
Gut, ich habe so viel Respekt auf einmal, ich sieh's dich.
Ja, genau. Gelenk, Muskel- und Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Konzentrationsprobleme, Schlafstörungen, Stimmungsschwankungen, Atem- und Kreislaufprobleme. Vielleicht kannst du deswegen immer auch im Flugzeug nicht schlafen, weil Druckänderung.
Das kann ich jetzt nicht ausschließen.
Ja, können wir aber auch nicht bestätigen, also lassen wir es einfach.
Ich glaube, das ist eher was Psychisches, weil ich habe ein paar Mal versucht zu schlafen. Wie gesagt, ich konnte bei beiden Flügen nicht schlafen. Also vielleicht bin ich mal dann irgendwie so weg.
Du wachst immer schreien von dem Geräusch beim Spülen auf.
Vielleicht habe ich mal eine halbe, dreiviertel Stunde gedöst. Das kann ich jetzt nicht ausschließen und so. Aber ich bin auf gar keinen Fall in irgendeine erholsame Schlafphase reingekommen. Und es ist auch da ganz oft so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, ich falle irgendwo runter beim Einschlafen. Was mich seit Jahren begleitet, was bei Kurzstreckenflügen scheißegal ist. Aber bei so Langstreckenflügen, gerade hinten raus, ist es dann wirklich anstrengend und du kannst ja jetzt auch nicht 12 Stunden so Bildschirm gucken. Also auf dem Hinflug nicht, weil der Bildschirm nicht geht und auf dem Rückflug nicht, weil die Augen dann kaputt gehen.
Ja, ich sag dir, wie es ist, bin ich auf deiner Seite, ist absoluter Vollhass. Also es gibt für mich nichts Schlimmeres, als wenn du alle Möglichkeiten der Selbstbeschäftigung ausgeschöpft hast und einfach nur da sitzt. Das ist so schrecklich, vor allem wenn das dann über 12 Stunden ist. Also wie lange seid ihr geflogen?
Ja, der lange Flug war 12 Stunden.
Tja, nee, ich bleib hier schön in kuscheligen Nekiritsch bleibe ich, Mann.
Also ich kann mich ja zu 100% selbst beschäftigen, ne? Aber als ich morgens aufgewacht bin und meine
Kopfhörer. Also nee, das Gute. Warte, ja? ganz kurzer Einschub, das ist ja das Gute, dass du das hier kannst, aber das Schlechte beim Fliegen, weil du weißt gar nicht, wie du damit umgehen kannst, wenn du dich nicht selber beschäftigen kannst. Das ist das Gleiche bei mir.
Nö, das geht schon. Ich hatte ja zum Glück auf beiden Flügen meine Kopfhörer und ich habe mir ganz viele Musikalben runtergeladen und ganz viele Podcasts und habe das eine
oder andere beschäftigt.
Also ich kann mich beschäftigen. Das Problem ist nur, als meine Kopfhörer gestorben sind am Morgen unserer Abreise, ich war von dem Morgen, bis ich dann abends hier im Bett lag, das waren über 40 Stunden, es waren 42 Stunden oder so. Und wenn du irgendwann 30 Stunden wach bist und unterwegs und Organisation und klappt alles und auf Englisch kommunizieren und irgendwann bist du so fertig, dass das bockt einfach dann nicht mehr. Ich kann mich mit mir selber beschäftigen. Wenn du mich ausgeschlafen in so einen 12-Stunden-Flug reinsetzt, kein Thema. So, ich verdattel mir da schon irgendwie die Zeit, auch wenn der Bildschirm nicht geht. Aber wenn du so eine ewig lange Reise hast und so lange wach bist und völlig übermüdet, dann strengt's halt an.
Ja, check ich.
Okay, nächster Einsprecher, die Kulinarik.
Die Kulinarik mit Richard Meier.
Hi, liebe Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Richard Meier und ich möchte euch gerne ein bisschen was zum Essen auf Bali erzählen. Wir sind 3 Wochen da gewesen und meine Partnerin hat Buch geführt über unsere Ausgaben, weil wir fast alles mit Karte bezahlt haben. Und da ich ein Trottel bin, der seine Karten nicht auf seinem Telefon hat, weil ich so groß geworden bin, dass man eine Karte in Kartenform in seinem Portemonnaie hat, hat sie fast alles bezahlt, also ausgelegt. Ich habe vorher ein bisschen Geld
damit aufgewachsen, dass man das Geld in Geldform im Portemonnaie hat.
Ja, so natürlich auch.
Jedenfalls hatten wir ziemlich genau einen Überblick über unsere Finanzen und haben am Ende mal zurückgerechnet, wie viel wir pro Person pro Mahlzeit ausgegeben haben. Und Mahlzeit ist jetzt, wir setzen
wenn uns eine Zahl haben. Warte, ich will schätzen, wenn eine Zahl kommt, ne?
Ja, kannst du gleich. Mahlzeit bedeutet jetzt nicht, wir haben an irgendeinem Straßenstand uns irgendwie gebrannte Mandeln geholt oder so Hähnchenfüße, sondern wir haben uns irgendwo in ein Restaurant gesetzt, haben uns ein Getränk bestellt. Das ist bei ihr meistens irgendwie eine Limo oder so gewesen. Bei mir ist es in fast 100% der Fälle immer ein Smoothie gewesen, weil die da wirklich mit frischen Früchten gearbeitet haben. Ich habe immer ein Smoothie und dann Essen ist unterschiedlich. Mal gab es klassisch asiatisch oder direkt indonesisch oder balinesisch. Mal gab es einen Hamburger, mal gab es irgendwie einen Avocado-Toast, mal gab es eine Bowl. Also wirklich querbeet, aber es ist immer eine Hauptmahlzeit. Manchmal kam noch ein zweites Getränk dazu, manchmal kam noch ein Dessert dazu. Wie viel haben wir durchschnittlich ziemlich genau pro Nase, pro Mahlzeit bezahlt? Und musst du hochrechnen, zwar oft, ne? Wir hatten 4 Hotels, 2 Hotels waren mit Frühstück. Und ansonsten haben wir quasi immer Frühstück, Mittag, Abendessen, haben selten auch mal eine Mahlzeit ausgelassen, haben wir immer irgendwo, sind irgendwo essen gewesen.
10,26 Euro.
Pro Mahlzeit, pro Nase 5 Euro.
Naja, für jedes Essen 10.
Ja, für beide zusammen, ja. Ja? Und da ist
automatisch nicht nur der Arzt oder ein guter Finanzminister.
Minister gleich. Da ist. Du bist kein Arzt. Fragen an Gesundheitsminister habe ich jetzt in Zukunft.
Ja. Warum tief starten?
Bei dem Preis inklusive ist auch immer direkt irgendwelche eine Steuer, die noch mit draufgeschlagen wird. Und das Trinkgeld. Und zwar. Das haben die auf über 90% der Karten, hast du so die Gerichte draufstehen mit den Preisen. Und unten steht dann immer unter jeder Seite 15% für Service und bla bla bla. Und diese Gebühr ist da schon mit eingerechnet. Und ich finde das total cool, weil wenn das überall mitsteht, du wirst nirgendwo nach Trinkgeld gefragt. Klar kannst du auch mal irgendwie ein bisschen mehr geben, wenn du sehr happy bist. Aber wir haben oft mit Karte bezahlt und dadurch, dass das mit drin ist, ich finde das total cool, weil so hast du als Kunde nicht irgendwie die Schwulitäten mit irgendwie ausrechnen und gebe ich zu viel, gebe ich zu wenig. Und die wissen, die bekommen auf jeden Fall ihr Hack, dass sie sich verdienen. Geiles Konzept.
Nee, finde ich gar nicht. Ich finde das Konzept schrecklich. Weil, warum, also ich möchte erstmal nicht dazu gezwungen werden, Almosen zu bezahlen. Oder was heißt Almosen? Ich möchte nicht dazu gezwungen werden, für eine Sache zu bezahlen, für die ich freiwillig bezahlen möchte. Verstehst du, was ich meine? Ich bezahle, wenn ich in einem Restaurant bin, für guten Service. Und nicht, weil es vorher weil es danach sowieso auf der Rechnung steht. Wenn jemand einen guten Service bietet, dann gebe ich mehr Trinkgeld. Und wenn jemand beschissenen Service bietet, dann gebe ich weniger Trinkgeld.
Sag mal, das ist das Konzept. Das mache ich auch, aber das ist mir vor allem wichtig, wenn ich jetzt irgendwo in Deutschland essen gehe, erst recht, wenn ich jetzt irgendwo mal ein bisschen teurer essen gehe, wo der, was weiß ich, für ein Getränk und eine Mahlzeit irgendwie so 25, 30 Euro oder so pro Nase bezahlst. Dann gucke ich auch ganz genau und rechne mir das aus. Bin trotzdem einer, der tendenziell immer irgendwie zu viel gibt, aber andererseits, wenn ich dort am Ende für eine vollwertige Mahlzeit 5 Euro bezahle, dann juckt mich das ein Scheiß, ob das dabei ist oder nicht. Dann sage ich, ich bin so ein verfickt reicher Europäer hier in diesem
Land. Ja, dann sage ich, 6 Euro stimmt so.
Das gebe ich gerne mit dazu. Na, das ist mir zu viel. Und nee. Hä? Und
die Euro?
Das war ein Spaß.
Also gut, danke.
Und die Probleme mit unfreundlichem Service, die hast du dort nicht. Also wie die Leute miteinander umgehen, wie ruhig und gelassen. Ich habe dir ja vorhin von dem Straßenverkehr erzählt. Denkst du, auch nur einer hupt? Ja, und zwar die Touristen. Ansonsten keiner. Und wenn dort gehupt wird, dann ist das auch nicht irgendwie von wegen, ja, Mittelfinger, sondern da heißt es einfach nur, ich bin da, Vorsicht, kurz bitte. So, sehr, sehr angenehm. Und so ist es beim Service auch.
Sehr, sehr angenehm, ja. Ich gucke mir selbst den Verkehr an und denke, sehr angenehm.
Du setzt dich irgendwo hin in ein Restaurant. Und dann hast du 5 Sekunden später, hast du Speisekarte in der Hand und dann gehen die wieder weg und stellen sich so 3, 4, 5 Meter daneben und warten, bis du denen ein Zeichen gibst. Und die stehen jetzt aber nicht so auf ungeduldig und jetzt käst euch mal aus und ihr geht mir auf den Sack, sondern die stehen dort und lächeln vor sich hin und gucken dich jetzt auch nicht die ganze Zeit an und warten einfach, bis du denen signalisierst, ey, wir hätten uns jetzt entschieden, wir würden gerne bestellen.
Finde ich auch so übrigens als angenehm.
Kellner, ja, auf jeden, würde ich aber als Kellner übertrieben nervig finden, ich die ganze Zeit dastehe und Leute dann mich beobachten, weil ich die angucke und mich dann mit dem Finger zu sich holen.
Ja, das machst du ja nicht so eklig mit dem Zeigefinger, sondern du lächelst dir dann an und... was auch
wichtig ist... Ein Bier!
Was auch... Nee, ey, die sind alle so lieb, die... In jedem Restaurant fragen sie dich, ob du irgendwie Unverträglichkeiten hast. Dann hast du ja, du bestellst immer auf Englisch, dann hast du irgendwelche regionalen Gerichte
von dort. Frage dich in Indonesien, ob du Unverträglichkeiten hast.
Ja, ja. Aber in fast jedem Restaurant.
Das kann ich denn wirklich?
Ja, ja. Und was auch geil ist, du bestellst ja auf Englisch und dann hast du teilweise regionale Gerichte, dann weißt du nicht genau, wie du es aussprichst und so. Und jedes Mal, wenn du deine Bestellung aufgegeben hast, wiederholen die das. Dann sagen die, okay, alles klar, und ihr wollt, ich wiederhole nochmal, ihr wollt das essen, das trinken, vorher noch das und das. So, das ist auch total angenehm. Machen die auch überall. Also ich finde, diese ganze Restaurantsituation ist dort so angenehm geregelt, es hat richtig Spaß gemacht, dort essen zu gehen. Und Gott, wie anstrengend war das, als wir wieder nach Hause gekommen sind und gemerkt haben, wir müssen uns Mahlzeiten selber machen. Mittlerweile bin ich wieder drin, aber gerade die ersten Tage, ich dachte, boah, es geht mir so auf den Sack.
Echt, da ging dir Essen machen auf dem Sack.
Ja, und ich liebe es ja, Essen zu machen. Ich liebe vor allem Abendbrot. Ich liebe es, mich irgendwie eine Stunde in der Küche zu stellen, Sachen vorzubereiten, kleine Tellerchen, irgendwas aufzuschnippeln und so. Das macht mir richtig Freude. Jetzt auch schon wieder. Also, aber die ersten Tage, wenn du dort quasi wirklich 3 Wochen am Stück nur so lebst, wenn du sagst, okay, ich habe Hunger, ja, dann lass mal irgendwie 10 Meter nach rechts gehen oder 20 Meter nach links an der Straße lang und dann kehren wir irgendwo ein und lassen uns geiles Essen servieren.
Ja, auf jeden Fall. Da gibt's ja auch so übelst viel Streetfood, ne? Habt ihr das auch mal probiert?
Nee, haben wir nicht, aber alleine aus Hygienegründen.
Ja, also gut, das ist ein bisschen eklig, aber das passt schon.
Also, naja, es geht ja nicht mal um eklig, es geht um Unverträglichkeiten, so, ne? Also, manchmal hat meine Partnerin irgendwie einen sensiblen Magen, als wir in Ägypten im Urlaub gewesen sind, kam sie gut durch, aber da hatte ich, weil ich zu viele Falafel gegessen habe und auch nicht aufgehört habe, hatte ich irgendwie eine Woche lang Dünnschiss. Und wenn du 3 Wochen irgendwie unterwegs bist, dann willst du dich mit solchen Sachen nicht auseinandersetzen. Ich habe mich auch die ersten Tage so peu à peu an dieses asiatische, diese Geschmäcker dort so rangetastet und zwischendurch auch mal am Anfang immer wieder was Europäisches und so. Und die Rückgewöhnung war auch kacke. Also als ich hierher gekommen bin, ich habe richtig die Sachen vermisst. Ich war noch lange nicht satt gegessen, an 1-2 Gerichten schon. So Mi Goreng, also so wie Nasi Goreng, halt bloß mit Nudeln. Dem war ich so ein bisschen überdrüssig, aber nee, auf so Märkte oder so sind wir nicht gegangen. Wir haben dort ein anderes deutsches Pärchen kennengelernt, das dieselbe Reise gebucht hat wie wir. Die waren mal auf so einem Markt und die haben gesagt, also du siehst dort Sachen, die du aus Hygienegründen aus Deutschland eigentlich nicht sehen möchtest und vor allem sind das auch Gerüche und das sind Sachen,
die muss ich... Was denn zum Beispiel? Also von welchen Hygienesachen reden wir denn?
Also ein Beispiel? Naja, die bauen halt morgens ihre Läden auf und haben dann halt ihre toten Tiere und die liegen dann halt den ganzen Tag bis abends in der Sonne und dann sind da 1000 Fliegen drauf und so und das möchtest du halt nicht essen. So. Und die Tiere, die da getötet werden, egal ob das Schweine sind, ob das Hühner sind, die liegen dann halt auch teilweise auf dem Markt noch mit rum. So. Und dann liegt da halt einfach ein totes, aufgeschlitztes Schwein, das liegt den ganzen Tag in der Sonne, das stinkt wie Hölle. Das ist halt für die normal, aber ich möchte da weder sein und mir das angucken, noch möchte ich die Sachen essen. Also die Restaurants, in denen wir gegessen haben, das ist auf jeden Fall obere Klasse immer mit gewesen für die Verhältnisse dort.
Ja, die müssen auch so einen geisteskrank robusten Magen haben. Also entweder haben die alle Durchfall den ganzen Tag oder die haben wirklich so einen stabilen Magen, dass die nicht, den könntest du K.O.-Tropfen geben, da gehen die Tropfen K.O. und nicht die. Verstehst du, was ja. Ich meine? Die haben, also, das ist Wahnsinn.
Aber auch das ist ja wieder spannend, wie anpassungsfähig der Mensch ist. Ne? Also so wie ich das im Kleinen habe, mit dem ich gewöhne mich an die Geschmäcker und dass mir Essen gemacht wird und ich es nicht selber machen muss. So, das dauert 3 Wochen. Aber man kann halt auch, also ich bin mir sicher, wenn ich die Sachen essen würde, die dort auf den Märkten kaufen, das würde bei mir Ich würde ganz beschwerlich darauf reagieren. So hundertprozentig. So, und die stecken das einfach weg. Es ist schon spannend, wie der
Mensch
sich an seine Umgebung adaptiert.
Das sogenannte Merkel-Essen. Der merklichen Beschwerden sind das dann. Wenn man hier, siehst du, wo es uns hingebracht hat. Alle empfindliche Mägen haben wir.
Ja, danke.
Danke, Merkel.
Unter Gerhard Schröder habe ich noch Regenwürmer gefurzt, lebendige und.
Aber erst noch, bevor du Erde gegessen hattest.
Das muss vor allem auch ein ganz schön langer Pup sein, bis ein Regenwurm draußen ist. Die können ja teilweise echt lang sein.
Wo kommen eigentlich Regenwürmer her? Also die müssen ja irgendwie spawnen irgendwo.
Also in den meisten Fällen, wo ich sie gesehen habe, kamen sie von unten.
Mhm. Aber wie ist denn der dorthin gekommen? Also ja, wer produziert Regenwürmer?
Ich glaube Regenwürmer, die teilen sich doch. Irgendwann gab es mal einen, den hat Ganesha gemacht. Dann hat Adam den gesehen, wollte den sich teilen mit Gabi, hat den zerrissen. Und dann waren die aber so glitschig, dass er sie fallen lassen hat. Und da waren schon zwei. Und dann wollte er die suchen, hat mit dem Spaten, weil er Gabi beeindrucken wollte, immer in der Erde rum und hat die immer weiter geteilt. Und naja, so kam eins zum anderen.
Und seitdem versuchen die das mit Hühnern. Ja, jetzt mal ohne Spaß, also irgendwie legen Regenwürmer Eier, was machen die? Das, oder kommen die Leben zur Welt, sind das Säugetiere?
Oh, ich kann mir nicht vorstellen,
dass so ein Regenwurm sitzen hat. Wie vermehren sich Regenwürmer? Regenwürmer vermehren sich durch eine gegenseitige, wechselseitige Befruchtung. Als Zwitter besitzen sie männliche und weibliche Geschlechtsorgane und legen sich dazu Kopf an Schwanz aneinander, um Spermien auszutauschen.
Das die machen 69?
Ja! Nee, die machen nur 9. Also. Also, die machen ja. Also. Der eine Regenwurm liegt da. Mit dem Kopf nach unten. Und dann macht der andere seinen Pümmel dran und liegt dann weiter nach rechts, sozusagen. Weiter nach rechts. Klaber ich. Weißt du, was ich meine? Anschließend wird ein Schleimring der mit Eiern und Sperma befüllt ist, als Kokon im Boden abgelegt. Aus dem nach der Entwicklung der neuen Regenwürmer. Ach nee, aus dem nach der Entwicklung der neuen Regenwürmer. Hä? Was ist denn das für ein komischer Satz? Der neuen Regenwürmer schlüpfen. Warum sieht denn das? Das ist komisch geschrieben. Die können kein Deutsch. Richard, Alarm, Hilfe. Jetzt habe ich mich zum Ei gemacht, weil die nicht schreiben können.
Aber dass die Zwitter sind, das habe ich irgendwann mal in der dritten Klasse in Heimat und Sachkunde gelernt.
Ja, gerade haben sie nur Zellteilung betrieben, in dem Fall Regenwurmteilung. Und jetzt willst du irgendwas erzählen mit Zwitter oder was?
Nee, die, das ist doch so, wenn du die halbierst, überleben die das.
Naja, nicht unbedingt. Da kommt schon, da müssen schon ein paar Faktoren zusammentreffen.
Das kann ich jetzt nicht ausschließen. Jedenfalls, zurück zur Kulinarik.
Okay, ich google.
Einer der wichtigsten Fakten noch zum Essen dort ist, die Deckel von Flaschen gehen einfach ab, wenn man sie aufdreht.
Nein, aus einem zerteilten Regenwurm entstehen keine zwei neuen Würmer. Nur das Kopfende kann unter bestimmten Bedingungen überleben und das verlorene Hinterteil regenerieren. Das Schwanzende stirbt ab, da es keinen Kopf mit lebenswichtigen Organen bilden kann.
Ja, ich gebe meinen Titel als Biologe wieder ab.
Und ich nehme noch einen an, danke.
Ich bin jetzt einfach wieder nur Richard.
Und ich bin jetzt auch noch Naturwissenschaftler.
Du bist Doktor, Naturwissenschaftler, Gesundheitsminister.
Genau, so machen wir das. So, was hast du jetzt gerade vorher erzählt?
Die Deckel von den Flaschen gehen dort einfach ab, wenn man eine Flasche aufdreht. Du drehst die Flasche auf und hast einen Deckel in der Hand. Du glaubst gar nicht, wie erschrocken
ich war. Die sind noch Flaschentechnik 15 Jahre hinter uns.
Ey, es wirklich. Also ich glaube nicht, dass das hier, was wir uns da überlegt haben, dass das irgendwie die Welt rettet. Und es ist so schön gewesen, einfach nicht diesen Deckel auf der Nase zu haben, wenn man aus einer Flasche trinkt.
Ja, das ist wirklich Killer, vor allem, weil ich den ganzen Tag aus Flaschen trinke. Ne? Aber ich muss sagen, ich muss auch die andere Seite mal erwähnen, ich habe mich wirklich dran gewöhnt.
Ja, ich mich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass es mich stört, aber wenn ich diesen Kontrast jetzt gerade noch mal gelebt habe, dann muss ich sagen, so schon deutlich komfortabler.
Ja, das stimmt, das glaube ich dir. Ich hätte es auch lieber andersrum, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass es mich irgendwie im Alltag stört oder irgendwie beeinträchtigt.
Und ich bin auch mehrfach dort in den Restaurants über folgende Thematik gestolpert. Ich habe mir so die Getränke angeguckt und dann sind wir ja viel unterwegs gewesen, ne? Und dann kannst du ja, dort hast du ja nicht irgendwo mal viel Leitungswasser, was du trinken kannst zwischendurch. Das heißt, ich habe dann, weil ich ja auch von Natur aus ein Wassertrinker bin, habe ich mir im Restaurant oft ein großes Wasser bestellt. Jetzt ist es mir mehrfach passiert, dass ich als ein großes Wasser eine 1,5 Liter Flasche Wasser bekommen habe. Die haben mir einfach ein Glas hingestellt, oh, 1,5 Liter Wasserflasche und dann saß ich da in dem Szenario.
Das klingt echt nach viel.
Und ich habe jedes gottverdammte Mal diese Wasserflasche leer gemacht.
Hast du nicht?
Habe ich, jedes Mal.
Du hast jedes Mal 1,5 Liter gesoffen?
Ich habe jedes Mal 1,5 Liter getrunken.
Das ist verrückt.
Und es strengt mich nicht mal wirklich an.
Das ist gut. Gefällt ja, mir.
Also du lernst
recht schnell. Das ist jetzt mein Vorbild, was das angeht.
Du lernst recht schnell. Normalerweise, ich trinke beim Essen jetzt nicht so viel. Meistens esse ich irgendwie auf und dann habe ich noch so ein fast volles Getränk und das trinke ich dann. Das machst du aber bei einer 1,5 Liter Flasche nicht. Da gewöhnst du dir relativ schnell an, zwischendurch immer mal ein Gläschen zu trinken.
Mhm. Das stimmt. Ja. Das hat Jessie ja auch als Trinktaktik versucht. Die sagt nämlich auch von sich immer, sie trinkt zu wenig. Das hat sie das hier probiert mit, dass sie sich hier immer eine Flasche hinstellt, die 1,5 Liter hat und dann immer versucht, das zu trinken und so. Ja, ist Quatsch.
Naja, entweder so. Also ich glaube schon, dass Hydrierung sehr, sehr wichtig ist für die Gesundheit. Oder du stellst ja irgendwie... oder du...
du bist ja doch Arzt.
Oder du stellst dir halt einfach irgendwie einen Wecker, bis du es dir ankonditioniert hast, dass du einfach regelmäßig zur Flasche greifst.
Ja, das geht auch, ja.
Der nächste.
Also eigentlich kann man sagen, man muss eigentlich nur trinken, wenn man Durst hat. Also, das. Also, ich habe noch nie. Okay, noch nie ist vielleicht jetzt auch übertrieben, aber ich glaube, ich habe noch. Wirklich, das kann man an einer Hand erzählen, wann ich mal was getrunken habe, wo ich keinen Durst hatte. Und ich lebe immer noch. Und meine Nieren funktionieren auch noch.
Ja.
Deswegen gibt's das System ja, oder?
Aber ich glaube, da sind Menschen aber auch sehr individuell. Also ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die brauchen mehr Flüssigkeit. Es gibt Menschen, die brauchen weniger Flüssigkeit. Und ich bin zum Beispiel gar nicht so, dass ich nur trinke, wenn ich Durst habe. Also klar trinke ich, wenn ich Durst habe. Aber ich habe jeden Tag so ein Grundgefühl, ich trinke so wahrscheinlich jeden Tag so ungefähr meine 3 Liter, zumindest im Winter, im Sommer ist auch gerne mal mehr. Und ich habe das irgendwie so im Gefühl. Und manchmal bin ich so, dann ist es Mittag um 12 und dann überlege ich so. Und dann fällt mir ein, na, ich habe ja eigentlich erst morgens 1,5 Liter geäxt, als ich wach geworden bin und danach gar nichts mehr getrunken. So, und dann knall ich mir auch mal schnell einen Liter rein, so auf Ex. Und dann habe ich das so drin und dann denke ich, okay, jetzt verteilt sich das wieder, jetzt kann ich wieder chillen und später trinke ich nochmal. Also ich setze regelmäßig an und ich trinke auch meistens viel. Also ich mache nie meine Wasserflasche auf, trinke einen Schluck und mache die wieder zu. Nie.
Okay, krass.
Viel zu viel Arbeit, wenn ich die Flasche einmal offen habe, dann aber rein damit.
Was das mit dem, Trinken, das geht mir auch. Also ich habe auch, glaube ich, noch nie was getrunken. Also nie so einen Schluck getrunken, dass ich jetzt sage, okay, ich habe noch nie was getrunken. Nein, also so einen einzelnen Schluck oder sowas, das kenne ich auch gar nicht. Wenn, dann ist es immer mindestens ein 1,5 Liter ist vielleicht ein bisschen viel, aber ja, doch schon in die Richtung. Also 400 bis 500 Milliliter auf jeden Fall.
Ja, also es müssen immer mindestens 3 Schluck sein. Vorher lohnt sich der Aufwand nicht.
Ja, und es muss auch so schön gluckern. Gluck, 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 gluck,
gluck. Der nächste Punkt. Wir waren in einer Kaffeerösterei.
Ach, geil. Wie war's?
Das war prinzipiell ganz nett. Also wir wurden dort hingefahren von unserem Ketut. Und dann wurden wir von so einer Frau empfangen. Es war an unserem zweiten Tag, den wir dort waren, da sind wir noch ein bisschen müde und verklatscht gewesen. Es war noch vormittags irgendwann. Und dann fragte die so, do you drink coffee? Und dann haben wir erzählt, wie unser Kaffeekonsum so ist. Und dann habe ich gedacht, naja, ist ja Smalltalk. Ich will jetzt nicht so, dass das Gespräch eine Einbahnstraße ist. Und dann habe ich die Frau aus der Kaffeeplantage gefragt, do you drink coffee? Und da guckt sie mich an, hebt ein bisschen ihr Kinn hoch und sagt,
No, because of, und ich habe das Wort vergessen, aber wir haben es gegoogelt, das heißt Schilddrüsenkrebs, beziehungsweise hat meine Partnerin das direkt übersetzen können, also weil es irgendwie auch, das ist im Englischen auch aus dem Lateinischen abgeleitet. Und da hat die so eine riesen Narbe da irgendwie so an ihrem Hals. Und dann habe ich gedacht, toll, Richard, wirklich, also du bringst dich so genial ins Gespräch ein, du fragst deine allererste Frage, du sagst den allerersten Satz hier und schon bist du dabei, dass die Dame ja gerade eine Schilddrüsen-OP hinter sich hatte, weil sie Krebs hat.
Ja, aber jetzt muss ich mal eine Frage stellen, was hat Kaffee mit der Schilddrüse zu tun?
Kann ich dir nicht erklären, ich wollte nicht weiter auf das Thema eingehen und bin kein Gesundheitsminister.
Ich glaube, das hat einfach gar nichts miteinander zu tun. Moment mal.
Kaffee. Vielleicht ist es auch, weil die OP, also das sah auch so aus, als wäre das noch nicht allzu lange her. Jedenfalls meinte sie, dass sie keinen Kaffee mehr trinken darf.
Kaffee kann die Aufnahme von Schilddrüsenmedikamenten beeinträchtigen und sollte nicht zusammen mit Medikamenten eingenommen werden. Bei einer Beeinnahme von Schilddrüsenhormonen sollte man mindestens eine halbe Stunde mit dem Kaffee trinken warten. Ja, das ist aber, Thyroxin ist das Medikament, von dem wir hier reden. Und das sollte immer eine halbe Stunde vor dem Essen eingenommen werden. Das hat nichts mit Kaffee zu tun.
Tom, ich weiß nicht, ob die dieselben Medikamente bekommen. Ich weiß nicht, wie deren Gesundheitssystem aufgebaut ist. Ich weiß nicht.
Die haben anderes L-Tyroxin.
Ich weiß nicht. Vielleicht versuchen sie es auch mit Bambuszeilen. Ich kann es dir nicht sagen.
Das war respektlos.
Ja, das war ein Spaß. Jedenfalls, jedenfalls sind wir dann so die Plantage abgelaufen und die haben so alles Mögliche selber und haben uns auch gezeigt, wie das so traditionell geröstet wird und so. Gibt es auch ganz peinliche Bilder, die da von uns gemacht haben und so. Generell, also dort gibt es ziemlich viele Leute, die dir dein Telefon aus der Hand nehmen und dann so halb professionell irgendwelche Bilder und Videos von dir machen, was an sich ein netter Service ist für Leute, die selber keine guten Bilder machen können. Aber es ist so von der Ästhetik her, sage ich mal, nicht so ganz unser Ding gewesen. Von daher kann ich dir mal schicken nachher. Sind wir das abgegangen und das Highlight war eigentlich, dass wir danach noch so eine Verköstigung hatten. Da hatten wir, keine Ahnung, 10 verschiedene Kaffeesorten oder so und gab es dann jeweils so eine kleine Tasse und dann haben wir die probiert. Und da war unter anderem dabei der Kacke-Kaffee von einem Luwak.
Und? War der gut?
Also,
hast du nicht getrunken, oder?
Doch. Doch, ich hab's probiert natürlich. Im ersten Moment habe ich gefremdelt und dann habe ich gedacht, ey, nee, komm, jetzt bin ich hier und hab davon auch schon mal gehört und das ist auch der teuerste. Das heißt, es wird irgendeine Bewandtnis haben. Und
Richard, du hast gerade exakt meinen Kopf beschrieben, als ich dran gedacht habe, wenn ich so einen Kaffee vor mir hätte. Hast du auch, glaube ich, bemerkt, weil deswegen habe ich auch gesagt, hast du nicht getrunken? Doch, hast du.
Ja, also da haben wir dieselbe Reise durchgemacht. Und dann habe ich den probiert. Ja, also fand den okay. Also es gab andere, also der ist jetzt nicht abgefallen. Aber mein Favorit war tatsächlich ein Kaffee gemischt mit Ingwer, weil ich ja auch so ein Ingwer-Fan bin.
Du Hund, du Elender, du dreckiger Hund, Alter. Meine Eltern waren in Sri Lanka und haben mir einen Kaffee mitgebracht mit Ingwer drin. Das war das Ekelhafteste, was ich in meinem ganzen Leben jemals getrunken habe. Ich werde nie wieder irgendwas in diese Richtung annehmen. Das war die ekelhafteste Drecksscheiße, die meine Zunge in meinem ganzen verfickten Leben berührt hat. Und du Vollpenner sagst, es war das Beste von allen. Du kleiner Ficker, Alter, das ist je...
Nee. Hören deine Eltern den Podcast?
Ja, weiß ich nicht, nee, glaube ich nicht. Widerlich. Das habe ich ihnen auch gesagt. Ich sagte, den Scheiß könnt ihr allein wirklich, die hatten nur Gutes im Sinn, ne? Die wissen, ich liebe Kaffee. Dann bringen die mir das mit und sagen, ja, du kannst den mal kosten, ist gemischt mit Ingwer. Und ich hatte keinen anderen Kaffee mehr und wollte mir so einen machen. Nimm den ersten Schluck von dieser Blöcke und denk mir, welche widerliche, geisteskranke Dreckspenner hat diese Scheiße gemischt. Bleh.
Aber den Kacke-Kaffee würdest du probieren, ja?
Ja. Das ist ja klar, gut, das ist die reine Kaffeebohne, die dann ausgeschieden wird.
Das ist gut, weil den habe ich dir mitgebracht.
Oh, geile Scheiße, wirklich?
Ja, ich hab dir so ein paar Kleinigkeiten zusammengestellt dort aus dem Shop, den die dort hatten. Und wir haben uns natürlich auch.
Aber hoffentlich kein Ingwer.
Wir haben uns natürlich auch beraten und jetzt wollte ich mal sagen, also im Gegensatz zu deinen Eltern kenne ich dich und als wir die Sorten durchgegangen sind und überlegt haben, was könnte dir am ehesten schmecken, habe ich bei
Ingwer natürlich... Im Gegensatz zu deinen Eltern kenne ich dich, ist auch ein krasser Korn.
Naja, aber ich habe, also ich und ich meine, deine Eltern hatten jetzt
über Jahre lang eine intensivere Beziehung zu dir als ich. Aber ich habe sofort gesagt, also Ingwer können wir direkt vergessen, weil Tom mag Ingwer nicht. Also der war sofort raus.
Ja, danke. Widerliche Scheiße. Oder hast du jetzt, hast du mir von dort so, von der Rösterei was zusammengestellt oder wie?
Ja, ja, die hatten dann so ihren eigenen Schnitt noch. Und da gab es so Probierkits und ich hab den Luwak, der, also ich hab den Luwak, dessen Kacke du trinkst, kennengelernt.
Oh mein Gott! Richard, das ist eines der coolsten Geschenke, die ich jemals bekommen habe. Wirklich. Das meine ich wirklich jetzt so. Ernsthaft.
Ja, noch hast du es nicht bekommen, aber wir sehen uns ja nächste Woche.
Ja, du wirst ja jetzt den Kacke-Kaffee nicht aussaufen, nehme ich an.
Nee. Ich habe ja den Ingwer-Kaffee.
Du hast bestimmt doch. Ist der schon gemahlen?
Ich muss mal gucken. Ich habe dir, glaube ich, 3 Sorten mitgebracht und ich glaube, da war irgendwas gemahlen und irgendwas war noch als Bohne. Ich krieg's gerade nicht mehr genau auseinander.
Oh mein Gott, da habe ich richtig Bock drauf. Geil.
Ich bin auch.
Freue ich mich. Danke für die Zukunft schon mal, wenn ich das irgendwie krieg.
Gerne. Ich bin auch sehr gespannt auf dein Feedback, weil ich habe die ja auch alle probiert. Ja. Und dann habe ich als letzten Punkt zur Kulinarik noch Folgendes. Wir haben festgestellt, in unserem letzten Hotel, weil das so ein bisschen abgelegen war von irgendwas, da konnten wir nicht einfach rausgehen und rechts und links irgendwie ein Restaurant raussuchen. Es gibt dort eine App, die heißt Gojek. Die funktioniert als Taxi-App. Du kannst dort von A nach B fahren. Das ist auch, da fährst du irgendwie eine Viertelstunde und zahlst 4 € und Quetsch. Also das sind so die Preise, die du dafür zahlst. Und du kannst über diese App nicht nur irgendwie taximäßig von A nach B kommen, sondern du kannst über diese Taxi-App, die ist mit den ganzen Restaurants verbunden, kannst du auch Essen bestellen. Das heißt, cool. Ich hatte zum Beispiel an dem Morgen unserer Abreise, nachdem ich gemerkt habe, okay, ich habe meine Kopfhörer erfolgreich reanimiert, brauche jetzt auf den Schreck erstmal noch eine Mahlzeit. So habe ich gedacht, okay, dann bestellen wir da jetzt nochmal. Und da habe ich mir so eine schöne, frische Reisbowl, also wirklich eine stabile Portion, konnte ich mir doch frisch meine Zutaten, die ich drin haben möchte, konnte ich mir selber zusammenstellen und Soße auswählen und so. Und dann wurde das zu mir gefahren und auch dafür habe ich gezahlt 4 € Quetsch für das Essen plus die Taxifahrt. Und das
ist völlig gaga.
Naja, und da kannst du eben über diese App einsehen, kannst du die Restaurants auswählen und gucken, was die haben. Und da gab es auch McDonald's. Und als ich gemerkt habe, was es für Preise gibt, ich habe mal geguckt, ein Big Mac-Menü, ich habe jetzt nur ChatGPT gefragt, ne? Jetzt hat sie mir gesagt, ein Big Mac-Menü kostet hier 9,79 €. Ich weiß nicht, ob das hinkommt, du bist näher dran am Thema als ich.
Naja, mit Pommes und so.
Ja, das müsste ja, glaube ich, ein Burger, Pommes und Getränk sein.
Das ist, glaube ich, hier teurer, würde ich sagen.
Jedenfalls. Ich
weiß nicht.
Habe ich geguckt, was ein Big Mac Menü dort kostet, Tom, und es hat 3,11 € gekostet.
Ach du Scheiße, das ist ja völlig krank.
Und als ich das realisiert habe.
McDonald's hat in Indonesien keine Zukunft.
Als ich das realisiert habe, Tom, ich war bereit, die ekelhafteste Essensbestellung meines Lebens zu machen, mich komplett ins Koma reinzufressen, mich 2 Tage lang zu erbrechen, einfach um mir 4, 5 Burger, 3-mal Pommes, also alles hätte ich mir bestellt. Das Problem ist, es gibt auf Bali keinen einzigen vegetarischen Burger. Keinen.
Das wollte ich gerade sagen.
Mhm. Es gibt keinen. Auch nicht bei Burger King. Burger King hat ja hier in Deutschland eine größere Auswahl, habe ich auch geguckt. Die haben nicht einen, Tom. Ich hätte, egal welchen vegetarischen Burger die mir angeboten hätten, ich hätte 14 genommen. Aber ich konnte
nicht. Ja, Richard, da liegen aber auch die geschlachteten Schafe auf dem Markt rum. Die geschlachteten Schweine, meine ich. Die geschlachteten Hühner. Die fressen dort alle Fleisch. Da, wenn du da was Vegetarisches anbietest, sagen die, ist behindert. Oder was? Was ist das denn für eine Scheiße?
Ja, aber es gibt ja auch, es gibt wirklich unfassbar viele Touristen auch dort. So, und ich sag mal, zumindest einer. So, und dann im Endeffekt haben wir nicht dort bestellt, weil ich brauche jetzt nicht 9 große Pommes bei Mc's bestellen.
Naja.
Ey, aber du kannst dir nicht vorstellen, wie bereit ich war. Wirklich, ich hätte mich an diesem Abend zum ekligsten Menschen auf dieser Welt gekürt.
Boah, hätte ich jetzt gern gesehen.
Wie du dort
neun vegetarische Burger nicht reinschaufelst, die von gar keiner Essensbehörde kontrolliert sind. Die liegen schon 5 Wochen ungekühlt in dem McDonald's rum. Und du schattest die rein und sagst, oh, die schmecken aber gut, krieg ich noch 2
von den Pommes? Das war bei Mc's immer so. Ja.
Bäh. Nein, gar nicht. Mit meinen Bürgern nicht, nur mit den anderen. Ey, Richard, da fällt mir gerade was ein. Ich war letztens bei McDonald's und wollte mir ich liebe ja den Big Rösti, ne? Und den gibt's ja immer nur so Wintermonate rum. Und dann habe ich mich da seit einem Dreivierteljahr jetzt quasi drauf gefreut. Und ich, dummer Bastard, stehe im McDonald's und bestell einfach ein Big Tasty Bacon und hab's nicht gerafft. Bekomme ein Big Tasty Bacon, steht draußen, mach den Burger auf und denk mir, hey, seid ihr behindert, das ist ein Big Tasty Bacon und kein Big Rösti. Was ist das für eine Kacke? Und dann sagt Jesse und meine Begleitung, die mit draußen stand, zu mir, du hast doch ein Big Tasty Bacon bestellt, du Penner. Da ich sag, nein, kannst du dir das vorstellen? Wir wollten danach noch essen gehen und ich wollte den wirklich nur essen, weil ich so Ewigkeiten drauf gewartet habe. Dieses Gefühl, dann den Big Tasty Bacon da auszupacken, auf den ich gar keinen Bock hatte, der auch völlig unnötig war, weil ich bin ja nur da reingegangen, um den Big Rösti zu essen. Stand ich dann da und hab den irgendwie trotzdem gegessen und dachte die ganze Zeit, nee, das ist kacke gerade.
Ja, das ist ein Fehler, den machst du nur einmal im Leben.
Ja, du kannst dir nicht vorstellen, wie unglaublich unbefriedigend das war.
Nee, doch, glaube ich dir. Wir kommen zum vorletzten Punkt und der heißt persönliche Anekdoten.
Persönliche Anekdoten mit Richard Meier.
Hey, ich bin's wieder, Richard, und ich wollte euch gerne noch ein paar persönliche Anekdoten aus meinem Bali-Urlaub erzählen. Und zwar Punkt Nummer 1. Es sind ja viele Sachen, gerade so partnerschaftlich, sind nicht so romantisch, wie man sie sich immer vorstellt, ne? Also als ich Teenager war und meine Sexualität entdeckt habe, da habe ich gedacht, nichts kann auf dieser Welt krasser sein als irgendwie gemeinsam duschen. Mittlerweile habe ich festgestellt, gemeinsam duschen, ja, okay, kann schön sein, aber ist oft auch, dass immer nur einer unterm Strahl steht und der andere
mega unhandlich, ja.
Ja, wirklich, und das meine ich. Also gemeinsam duschen ist so romantisiert, so auch bei Filmen und so ist das immer so, aber in Real Life muss man schon genau planen, dass da alle eine gute Zeit haben. Ja. So, ansonsten ist der eine sauber und der andere erkältet. So, willst du ja nicht.
Sehr gut, ja. Gut.
Und es gibt aber eine Sache, die ist genauso geil, wie man sie sich vorstellt. Und zwar haben wir das an unserem zweiten oder dritten Abend gemacht, wir haben so einen Tagesausflug gehabt. Das war der, wo wir auch in der Kaffeerösterei waren. Da sind wir morgens los, eigentlich schon müde wegen Jetlag, nicht richtig geschlafen und so. Kam abends an, hatten großen Hunger. Wir sind so gegen 19 Uhr angekommen oder so. Also war genau die richtige Zeit. Und hatten aber keine Lust, jetzt auch nur noch einen Meter zu machen und so. Und dann haben wir uns was zu essen bestellt. Und zwar haben wir uns Pizza bestellt. Und da wurde uns Pizza ans Hotelzimmer geliefert. Und dann lagen wir im Hotelzimmerbett, haben dort die Pizza auf unseren Bäuchen gehabt, haben die gegessen und im Fernseher lief SpongeBob. Und diese Vorstellung von Pizza gemeinsam im Hotelzimmerbett zu essen, ist tatsächlich genauso geil, wie es klingt.
Ja, stimmt.
Das wollte ich nur kurz mitgeben und mal richtig stellen. Dann eine Beobachtung. Du nimmst ja kein Shampoo mit, wenn du so in so Hotels reingehst. Ne? Die haben ja immer irgendwas. Und ich habe festgestellt, also ich habe den ganzen Urlaub wirklich zu jeder Tageszeit genau so gerochen, wie das Hotel gesagt hat, dass ich zu riechen habe. Also ich habe mich dem ergeben. Wenn die wollten, dass ich nach Zitrusfrüchten rieche, dann habe ich nach Zitrusfrüchten gerochen. Wenn die wollten, dass ich nach Lavendel rieche, dann habe ich aber nach Lavendel gerochen, den ganzen Tag. Ich habe mich dem völlig unterworfen.
Ja, aber gut, du bist ja auch so ein Typ, den nimmt man halt auch, egal wie er riecht.
Ja, ich mich auch. Ich stink auch selten doll, tatsächlich.
Oh, sei froh, ey. Wenn ich manchmal abends nach so einem 8-Stunden-Dienst meine Schuhe ausziehe, denke ich manchmal schon, puh, die haben auch kein leichtes Leben, ey.
Dann solltest du die vielleicht mal mit Shampoo waschen. Und ich wollte dich zum Thema nämlich gleich mal fragen, welches ist denn deine
Lieblings-Shampoo? Wäsch mal deine Haare, Richard.
Welches ist denn deine Lieblings-Shampoo-Farbe? Rot, grün oder blau?
Reden wir jetzt von Duschbad oder reden wir von Shampoo? Das sind zwei unterschiedliche Sachen.
Für mich ist es dasselbe. Ich meine, das, wo es die drei Farben gibt.
Was für drei Farben?
Tom, wie nennst du das, womit du deinen Körper machst?
Duschbad. Duschgel.
Duschbad, wenn Männer Duschbad kaufen, dann ist es entweder rot oder grün oder blau. Da steht entweder drauf aktiv oder Sport oder Dark Temptation oder sowas.
Ja, okay, wenn du nur Axe kaufst, dann ja.
Nee, ich kaufe das günstigere.
Wenn du nur die Nachmache, die günstige Nachmache von Axe kaufst, dann ja. Also wie viel, ich weiß, was
wie
du meinst.
Gibst, so, wie viel gibst du aus für einen Duschbad?
Keine Ahnung, so Jesse. Weiß ich nicht. Ich nehme mal, ich nehme die billigste Plörre, weiß ich nicht. Das sind immer irgendwelche 1,5 Liter Fässer, die ein halbes Jahr reichen.
Ja, aber das nehme ich doch auch. Die sind doch für uns Männer immer eigentlich in diesen drei Farben.
Nee, ich habe da auch schon ganz oft Graues gesehen und sowas. Das ist doch völlig unterschiedlich. Ich rieche gern ich glaube Nivea ist das, oder? Ich glaube ja. Ich glaube Nivea macht ganz, ganz geile Dingsbums-Dinger.
Das kenne ich nur als Creme. Aber grün riecht zum Beispiel, also da steht immer drauf Energy und so riecht das auch. Und das Blaue hat meistens so einen frischen Kick und so. Es gibt, also ich arbeite immer nur mit den drei Farben eigentlich.
Ja, ich check, welche du meinst. Ich habe da noch nie ein rotes gesehen, aber die grünen und die blauen kenne ich. Und das Blaue ist irgend so ein Arctic-Zeug. Kann das sein?
Also ist, glaube ich, unterschiedlich nachdem, aber es hat oft so einen Touch, ja.
Na, dann nehme ich da auf jeden Fall das Blaue, glaube ich, ja. Dieses Arctic-Zeug, wenn das so einen kleinen frischen Kick hat, finde ich geil.
Ja, kann geil sein, kann aber manchmal zu viel sein. Ich mag eher grünes Shampoo am liebsten.
Ja, auch das kann ich verstehen. Ich mag eigentlich beide.
So, und jetzt die nächste persönliche Anekdote. Das ist eine ganz, ganz schlimme Erfahrung gewesen für mich. Oh, also, die ist an sich ist die gar nicht schlimm. Also, erwartet jetzt nichts Schlimmes, muss auch keine Triggerwarnung für irgendwas.
Befinden wir uns im Flugzeug, in der Toilette.
Für irgendwas aus. Nein, wir befinden uns in einem Fußballtrikotshop.
Oh mein Gott, was ist passiert?
Ich habe einen Fußballshop gesehen, also einen Trikotshop, nur Trikots. Und dann habe ich gedacht, geil, ich muss da jetzt zwingend reingehen.
Ja, verstehe ich.
Und klar. Dann bin ich da reingegangen und dann gab es alles Mögliche, alle möglichen Vereine und Nationen und auch verschiedene Epochen. Und da guckt mich ein Gerrard an, da guckt mich ein Pirlo an, da guckt mich ein Lampard an, da guckt mich ein R9 an und so. Also
sind die alle da gewesen?
Alle da gewesen. Nee, gab auch viele moderne Sachen tatsächlich. Also ganz oft Mo Salah zum Beispiel. Oh, ich habe auch eine... wie hieß der gestorben ist bei euch?
Diogo Jota.
Ja, von dem habe ich auch ein Trikot gesehen, habe ich überlegt, ob ich dir das mitbringe.
Aber dann war ich es dir nicht wert. Hast du dir gesagt, ich habe ja schon Kaffee.
Pass mal auf, die Geschichte geht ja weiter. Ich bin da rein, habe mich umgeschaut erstmal, habe mir jedes Trikot angeguckt, habe meine Partnerin voll gequatscht, die sich da die das mir zuliebe so getan hat, als würde sie das interessieren, was mir eine große Freude gemacht hat.
Das kennen wir alle, ja.
Ja, ist ja so, ne? Also ich weiß halt, dass sie das nicht interessiert, aber mir zuliebe hat sie sich das alles angehört und so und es hat mich sehr glücklich gemacht in dem Moment. Und das Problem war nur, dass keins der Trikots Preisschilder hatte. Und ich habe schon festgestellt, dass es dort Läden gibt, die haben Preisschilder. Das sind oft die Läden, in denen wir shoppen waren. Und Billabong und so, die haben natürlich Preisschilder. Und dann, umso kleiner es wird, umso basariger es wird, desto weniger haben die Preisschilder. Und dann wollen die halt so verhandeln. Und das mag ich nicht so. Und dann habe ich den Bro, der da drin war, gefragt, wie viel kosten so ein Stofffetzen? Und dann hat er gesagt, ja, 560.000. So, und da habe ich kurz für mich umgerechnet. Nee, Rupia. Das ist irgendwas zwischen 25 und 30 Euro.
Ja, ist okay.
Da hab ich gedacht, okay, das ist in Ordnung. Jetzt bin ich aber so blöd, dass ich die Qualität nicht checken kann. Ich weiß nicht, ob das gute sind oder schlechte. Er hat natürlich zu mir gesagt, Top-Qualität.
Hat er nicht gesagt, die sind gefälscht?
Nee, hat er nicht. Also, der hat ein unfassbar schlechtes Englisch gesprochen. Also es war jetzt nicht so, dass ich mich mit dem normal austauschen konnte, sondern allein den Preis rauszubekommen, war eine Experience. Und auch dieses gute Qualität, ich meine, das hat er so ein bisschen verinnerlicht gehabt, aber so wirklich quatschen war mit dem nicht. Und dann habe ich gedacht, okay, wir haben bei der Kaffeerösterei für so Mitbringsel schon echt ein bisschen Geld gelassen. Und jetzt so für 25 bis 30 Euro ein Trikot, das dann vielleicht nach zwei Wäschen irgendwie so komplett kaputt ist und überhaupt nicht mehr getragen werden kann.
Das hätte ich dir vorher sagen können, selbst die Repliken oder die Fälschungen sind teilweise wirklich gute Qualität. Also das sind immer noch gute Trikots.
Ja, ich bin skeptisch und ich wollte mich nicht über den Tisch ziehen lassen und ich mag das nicht, wenn ich keine Preisschilder habe. Ich mag das, wenn ich irgendwo reinkomme und dann sehe ich, okay, hier ist ein Artikel, der hat einen festgelegten Preis und dann kann ich als Kunde entscheiden, ist es mir das wert? Ja, nein, nehme ich das Angebot an und kaufe das oder lehne ich das Angebot ab und gehe wieder raus. So mag ich das. Bei Verhandeln habe ich entweder das Gefühl, dass ich über den Tisch gezogen werde oder ich habe das Gefühl, dass ich so weit unten ansetze, dass ich den anderen über den Tisch ziehe und der das als respektlos wahrnimmt, wie ich verhandle. Und das möchte ich einfach alles nicht. So, das bin ich als Europäer nicht gewöhnt. Und jedenfalls habe ich dann gedacht, ah, nee, es ist mir zu viel und ich bin mir zu unsicher und habe mich dann bei ihm bedankt und bin rausgegangen. Und während ich rausgehe, fängt er auf einmal selber an, so nach unten zu verhandeln und sinkt so mit dem Preis immer weiter. Und das war das, der hat sich da so richtig, der hat nicht so cool verhandelt, sondern ich habe richtig gemerkt, der fängt gleich an zu weinen, weil ich nichts kaufe und der möchte unbedingt was verkaufen. Der hat komplett sein Stolz zur Seite gelegt, gefühlt, so wie der gesprochen, wie der gebettelt hat, war der wirklich auf Knien vor mir und hat mich angefleht, bitte kaufe hier irgendwie nur ein Trikot und ist dabei selber, ich habe gar nichts mehr gesagt. Ich habe gesagt, thank you very much, habe so die Hände zusammen und habe mich so leicht verbeugt, bin da wirklich sehr respektvoll.
Mann, und der hat ja schon einen richtig guten Preis gesagt, ey.
Und dann ging der immer weiter runter. Und dann es war mir so unangenehm in dem Moment, weil er sich so angebiedert hat und mir tat das so leid. Und dann habe ich gedacht, ich muss raus aus der Situation. Und in dem Moment, bevor die Tür hinter mir zufällt, höre ich nur den letzten Preis, den er mir hinterherruft. Und das waren 100.000 Rupia, das sind 6 Euro.
Oh Gott, der Mann hat sich nackt gemacht für dich.
Ja, hat er wirklich. Und dann war ich draußen und dann stehe ich in dieser Situation. Dieser Mann drinne heult fast. Und dann habe ich überlegt, gehe ich da für 6 Euro, kann man es machen? Gehe ich da jetzt nochmal rein? Gehe ich jetzt nicht nochmal rein? Wie hättest du reagiert?
Ich hätte dem Mann seine 6 Euro gegeben und hätte 14 Trikots mitgenommen.
Ich war in dem Moment so beschämt, irgendwie so emotional ergriffen, dass ich mich nicht nochmal reingetraut habe. Und ich bin nie wieder in diesen Laden reingegangen. 6
Tom. Euro? Was bist du?
Das wäre, ich hätte mich dann so arrogant gefühlt, wenn ich im Rausgehen irgendwie sitzt mir der Mann weint gegenüber und sagt, 6 Euro. Und dann komme ich als reicher Wichser, der ich bin, auf dieser Insel, gehe ich wieder rein und sage, okay, for 6 Euro, no problem. So, dann, nee, das konnte ich nicht. Der Mann hat sich so nackig vor mir gemacht.
Ja, ich check, was du meinst. Dann sag er aber, komm hier, ich gebe dir wenigstens 8. Dann wird er auch bei 6 Euro noch Profit machen.
Ja, sonst verkauft das ja nicht für 6 Euro. Ja, ich konnte in dem Moment mit dem Schamgefühl, das ich empfunden habe, nicht umgehen. Und das Ding war.
Was denn für Schamgefühl? Wofür denn?
Weil der sich so nackig gemacht hat und so angebiedert hat. Und das tat mir so leid.
Nee, aber genau, da muss man doch was kaufen. Nee, du tust mir zu sehr leid, deswegen kaufe ich jetzt nichts von dir. Hä?
Ja.
Geht er sofort hin? Geht er sofort zurück?
Für 6 Euro kann ja doch nicht so gute Qualität sein, wie er gesagt hat.
Nee, überhaupt nicht. Das war eine richtige Scheiße. Wie kann man 6 Euro? Da ist ja schon die Herstellung dabei, da ist die Lieferung dabei, da ist sein Gewinn dabei. Wo?
Und das war an der Promenade, an der wir, als wir in dieser Stadt waren, jeden Tag mehrfach vorbeigelaufen sind. Und ich bin mehrere Tage immer an diesem Laden vorbeigelaufen, immer auf der anderen Straßenseite und hab so rüber geguckt. Einerseits wollte ich mir die Trikots, die im Schaufenster hängen, angucken. Andererseits habe ich geguckt, dass ich keinen Blickkontakt mit diesem Mann aufbaue. Den habe ich gar nicht gesehen von draußen, von der anderen Straßenseite. Aber das war wirklich, ich hatte ganz gemischte Gefühle.
Ich sag dir, wie es ist, ich hätte dort für 100 Euro Trikots mitgenommen.
Ja, ich, also im Nachhinein für 6 Euro, jetzt wo ich mich menschlich
mit dieser Situation... 6 Euro?
Jetzt wo ich mich mit dieser Situation mal auseinandergesetzt habe, würde ich das im nächsten Fall wahrscheinlich auch machen, aber in dem Moment ist mir die Situation über den Kopf gewachsen. Was soll ich sagen?
Für 6 Euro würde ich auch 10 Fälschungen nehmen. Und mit dem Wissen, dass es Fälschungen sind, würde ich die trotzdem für 6 Euro nehmen. Wenn sie gut aussehen.
Ja, ich war dann den Rest des Urlaubs nur noch in Läden, wo es Preisschilder gab. Bis auf bei einem, da habe ich gehandelt, da habe ich gedacht, hier lasse ich mich jetzt nicht abziehen.
6 Euro hast du gesagt. Für die 12 Hosen.
Nee, da hat irgendwas, keine Ahnung, 5 Euro gekostet oder so. Und ich habe es richtig gezeigt, ich habe auf 4,70 Euro runtergehandelt.
Das ist nicht dein Ernst?
Doch, das klingt alles so krass, wenn du das hochrechnest, so, und dann bist du auf einmal bei, wenn das 5 Euro gekostet hat, dann sind es ungefähr so 100.000. Und wenn du dann von 100.000 so irgendwie 15.000 runterhandelst, dann klingt das krass. Aber wenn du das dann zurückrechnest, dann denkst du dir, ich geiziger Arsch hätte das dieser armen Dame in diesem kleinen Laden auch einfach gönnen können.
Ja. Also wirklich, ja. Für 30 Cent handle ich nicht.
Ja, ist mir im Nachhinein erst bewusst gewesen, wie schlecht ich da angesetzt habe.
Naja, Fehler lernt man, Richard. Beim nächsten Mal machst du es besser, wenn du dort bist.
Ja. Thema Fußball ganz kurz. Ich habe in unserer Reise dort zwei Fußballsticker gesehen. Ich habe zwei. Oh, hat er eigentlich mal reagiert auf
Nö, der hat die Folge immer noch nicht gehört.
Das
der hat
mir dann keine Ahnung. Nicht. Das ja, ja. Gibt es nicht.
Nö, Dennis, ich sag da auch nichts mehr.
Nee, zwei Wochen Hausarrest, Dennis. Du gehst einfach jetzt mal 2 Wochen nicht raus, kannst deinen Freunden absagen, sagst
zwei Wochen Hörverbot.
Tut mir leid, Tom und Richard haben gesagt, ich darf nicht mit rauskommen spielen, bleibst drin und deine Hausaufgaben kannst du mir jeden Abend vorzeigen, okay? Und wenn nicht, nehme ich dir deinen Fernseher weg.
Mhm.
So. Jedenfalls, ich habe dort zwei Fußballsticker und einen Tag gesehen, wo jemand mit so einem Stift irgendwo was hingeschmiert hat an so einem Stromkasten. Und du glaubst es nicht, dieser Tag, den ich gesehen habe, der genau vor unserem Hotel war, der war vom FCC, der war einfach von fucking Jena. Und die beiden Sticker, die ich gesehen habe, die waren beide auf einer Fähre, auf der wir übergesetzt sind. Der eine war vom VfL Osnabrück und der andere von Magdeburg.
Das ist so dumm, ey. Das ist so dumm.
Das ist so verrückt, oder?
Wie klein die verfickte Scheißwelt ist, ey.
Naja. Ansonsten, wir waren bei einer Massage, da hat eine Stunde 10 Euro gekostet. Das war ganz geil. Und ich wurde von so einem jungen Mann massiert, hab dem am Anfang gleich meinen eingewachsenen Zehennagel gezeigt und hab gesagt, ey, hier, be careful, please und so. Und hat er auch, also war eine Ganzkörpermassage. Und der war auch wirklich da vorsichtig und hat da nichts gemacht und so, hat das wirklich ausgelassen. Und ganz am Ende, weil du ja dann so eingeölt bist, waschen die dich nochmal so ein bisschen, die machen da so ein bisschen Wasser drüber und so und rubbeln dich dann so mit einem Handtuch ab. Rubbeln dich dann mit einem Handtuch ab. Und er hat dann bei meinen Füßen angefangen und als der mein Zeh abgetrocknet hat, hat er in dem Moment vergessen, dass er da vorsichtig sein sollte. Was bei mir zu einer Schmerzreaktion geführt hat, weswegen ich gezuckt habe. In dem Moment fiel es ihm offenbar wieder ein, dass da ja was war. Und dann glaubst du nicht, wie zärtlich der den Rest meines Körpers abgetrocknet hat. Wow, Tom. Ich wurde noch nie in meinem Leben.
Andererseits ein bisschen schwul.
Ich wurde noch nie so zärtlich abgetrocknet wie von diesem jungen Mann.
Okay, ja.
Ja, wirklich.
Der hat mich so zärtlich abgetrocknet. Ist auch ein krasser Satz, Alter.
Ja.
Oh, ja.
Okay. Da wir jetzt gerade schon beim Thema Körper sind und so. Wir waren in einem Hotel. Da ist das Bad outdoor gewesen. Also der Waschbeckenbereich war noch so ein bisschen überdacht. Aber die Badewanne war zum Beispiel komplett frei, die Dusche war komplett frei und auf der Toilette saßt du auch quasi auf der Außenseite und je nachdem, also da ist so ein halbes, so wie so ein kleines Vordach noch über dir, das heißt, je nachdem von wo der Wind weht, wirst du auch beim Pissen nass. Den Fall hatten wir jetzt nicht, aber das Konzept, die Toilette draußen zu haben, ey, das war so schön.
Das ist so schön. Ich kann mir vorstellen, dass das geil ist, aber haben die nicht auch Regenzeiten, wo es halt so wirklich den ganzen Tag regnet?
Ja, ja.
Ist ja stressig.
Also wir hatten gerade, wir waren dort in der Übergangsphase zur Regenzeit und es hat auch ein paar Mal geregnet, aber wir hatten jetzt nur einen einzigen Tag, an dem wir unsere Pläne nicht, wie wir es uns vorgenommen haben, umsetzen konnten, wegen des Wetters. Ansonsten gab es zwischendurch mal eine Husche und so und wir sind auch mal nass geworden, aber es war immer in einem völlig akzeptablen Rahmen und hat irgendwie unsere Konzepte jetzt nicht gestört. Aber draußen zu sitzen, so die Füße auf Steinboden, auf schön ausgearbeitetem Steinboden, dann sitzt du da, du hast so Pflanzen um dich rum und dann kackst du und dann kommt deine Partnerin so durch die Schiebetür raus und dann sage ich, Achtung, könnte sein, dass hier stinkt. Und dann lächelt sie mich an und sagt, nein. Und also, es ist mega toll. Heiß gewesen.
Toll.
Ja.
Ein Bad, was nie stinkt, toll.
Kann ich allen nur empfehlen. Ist eine ganz andere Erfahrung, als irgendwo in einem Wald zu scheißen.
Ich hatte auch eine Stinke-Erfahrung die Tage, Richard.
Ja, erzähl mir von deiner Stinke-Erfahrung.
Unserem Hund ging es nicht so gut und dann wollte ich eine selbstgemachte Brühe kochen. Und eine selbstgemachte Brühe macht man aus Knochen. Also vom zum Beispiel Rinderknochen oder so. Und dann kann man wahlweise noch so ein bisschen Zucchini und Möhren reinpacken. Ne? Und dann kocht man das einfach 12 bis 24 Stunden. Also wirklich echt lang köcheln lassen. Und ich habe das natürlich nach der Arbeit angesetzt. Da war es dann irgendwann 16 Uhr oder so. Und von 4, kannst du ja ausrechnen, musst bis mindestens früh um 4 kochen.
Mhm.
Und ich habe dann, natürlich muss man da, also was passiert beim Kochen? Wasser verdampft, ne?
Ja.
So, irgendwann ist da kein Wasser mehr drin, wenn man das nicht nachfüllt. Ich habe das,
ja.
Ich habe da wirklich akribisch drauf geachtet und habe meiner Frau gesagt, sie, bitte den nächsten Tag, ja, ich habe das, über Nacht habe ich es ausgemacht, weil das war mir zu heiß. Also ich sage, mach's bitte wieder an, das muss dann noch so 8 Stunden köcheln. Mach's bitte erst auf die 3. Mach das bitte auf die 3. Und wenn es kocht, sobald es kocht, nimmst du es auf die 1 runter. Auf der 1 kocht das dann weiter. Also es köchelt so entspannt und es geht nicht so viel Wasser raus und so, ne? Jesse hatte Homeoffice, macht das Ding auf die 3, setzt sich an den Computer, fängt an mit Arbeiten und vergisst den Topf.
Ah, fuck.
Dann kam Jesse irgendwann, hat mich geweckt und hat gesagt, sag mal, riechst du das nicht? Ich sag,
was denn? Du hast geschlafen?
Ich hab geschlafen, ja, es war früh. Es war richtig früh. Na, ich hab vergessen, den Topf runterzudrehen. Ich gesagt, oh nee, die ganze Arbeit einfach für den Arsch.
Die ganze Flüssigkeit weg und alles verbrannt.
Alle Flüssigkeit raus. Der Topf kohlrabenschwarz, die ganze Wohnung, laut Jesse, ich habe es ja nicht gesehen, war oben komplett zugeraucht. Also die ganze Wohnung war so eine richtige Rauchwolke oben an der Decke. Sie hat dann erstmal gelüftet und da habe ich dann auch gerochen, oh Wunder. Also wirklich, du bist hier in die Wohnung gekommen, musstest fast kotzen, weil es so verbrannt gerochen hat. Also das muss wirklich bestimmt eine Stunde lang auf der blanken Herdplatte bei einer 3 gewesen sein, ohne dass es einer irgendwie Wasser drauf getan hat oder so. Und na, da war die Brühe dahin.
Habt ihr nochmal neu angesetzt?
Ich hatte gesagt, nee, ich mach das jetzt nicht nochmal neu. Da müssen wir halt ohne Brühe klarkommen und einfach so ein bisschen Zeug nehmen. Mal dann Möhren genommen und so Kartoffelbrei und so ein Zeug.
Ja.
Naja. So ist das manchmal. Aber ich habe sie auch nicht übel genommen. Das kann ja mal passieren.
Ey, freilich kann das passieren. Aber also, es ist sehr. Das ist auch, also, ich möchte jetzt niemanden kritisieren und namentlich erwähnen, aber es gibt unterschiedliche Arten und Weisen zu kochen. Wenn ich in der Küche bin und etwas koche, dann überlege ich, okay, was mache ich? Wenn ich jetzt beispielsweise, ich möchte so vegane Würste anbraten, dann drehe ich das so auf zwischen halb und dreiviertel rum. Zahlenbeschriftungen ist ja individuell, je nach Herd. Also auf halbe bis dreiviertel Power, irgendwas so in dem Bereich.
Also ja, unserer geht nur bis 3. Das wollte ich nur kurz anmerken.
Ja, okay. Und dann warte ich bis, ja gut, dann ist krass. Und dann warte ich bis heiß wird und dann tue ich dir das Zeug rein. Wenn ich jetzt Kartoffeln mache, also Bratkartoffeln, und jeder weiß, die Kunst bei Bratkartoffeln ist es nicht, die irgendwie schnell anzubraten, weil sonst werden die ja nur außen irgendwie braun und kross, in der Mitte noch lätschig, sondern muss die richtig lange auf einer richtig niedrigen Stufe und so. Und so gehe ich daran. Und dann gibt es Leute, die ich jetzt nicht näher präzisieren möchte, die egal was die machen. Mit denen
zusammen?
Kann ich nicht sagen.
Aber kannst du auch nicht verneinen.
Kann ich auch nicht verneinen. Die egal was sie machen, die drehen sowas von auf Maximum, egal was die machen.
Kenne ich.
Und das, also da stoße ich an meine Grenzen. Also
auch beim Braten, ne? Wenn du da volle Möhre auf 3 drehst, sagen wir mal auf 3 von 3, und dann fängt der Herd an, volle Pulle zu heizen, und du legst da meinetwegen ein Steak rein. Das kann nichts werden. Das ist scheiße. Dann ist das manchmal in der Mitte noch so ein bisschen latschig und außenrum fast kohlrabenschwarz. Also,
was ist das? Ja, das geht nicht. Also, auf die höchste Stufe drehe ich beispielsweise eigentlich ausschließlich, wenn ich jetzt irgendwie so ein tiefgefrorenes Gemüse habe und mir das irgendwie scharf anbraten möchte. Und das ist tiefgefroren, kommt das in die Pfanne, dann drehe ich auf Maximum, dass das einerseits schnell auftaut, dass das Wasser schnell verdunstet und dass das schnell angebraten wird. So,
dann ja, musst und du aber Wasser kochen.
Dann musst du, nee, das nehme ich einen Wasserkocher. Aber dann musst du runterdrehen im richtigen Moment und ein bisschen Öl ran und so, dass es nicht anbrennt.
Ich hab
gestern Abend, ich war ja jetzt 5 Wochen nicht auf Arbeit, ne? Ich hatte 3 Wochen im Urlaub und dann 2 Wochen krank geschrieben. Und gestern war der letzte Abend, ich habe heute meinen ersten Arbeitstag gehabt. Und da war ich so ein bisschen so angespannt, weil ich dachte, ja, okay, jetzt ist die Zeit vorbei und morgen geht der Alltag wieder los und so. Und dann war ich so ein bisschen emotional und angedatscht. Und dann habe ich, weil ich einen freien Willen habe, gedacht, okay, ihr könnt mich alle mal, ich mache mir jetzt eine heiße Milch mit Honig. Und dann habe ich mir ein bisschen Hafermilch in meinen Topf gemacht. Und während ich mir mein Abendbrot geschmiert habe, habe ich den Herd auf die Hälfte gestellt, damit in der Zeit, in der ich mir meine Brot schmiere und so, die Hafermilch schön aufheizen kann. Und dann ist es ungefähr zeitgleich fertig. Hat perfekt funktioniert.
Toll. Solche Geschichten höre ich gerne.
Wo es ist auch egal.
Funktionieren. Wie ging es eigentlich mit deinem Zeh auf Arbeit?
Also erstmal im Urlaub mit meinem Zeh, der war ja schon eingewachsen, als wir dort sind. Also da ging's, weil ich den ganzen Tag offene Schuhe tragen konnte. Es war manchmal, wenn es irgendwie so schlammig war und wir einen Ausflug gemacht haben, wo es ein bisschen unwegsam war, dann war es schwierig, weil einerseits es hat sofort halt geblutet oder geeitert und dann bist du den ganzen Tag unterwegs und hast ja nicht die Möglichkeit, das ordentlich sauber zu machen und so. Also das war teilweise nicht ganz so geil, aber das war nur an 2 oder 3 Tagen mal so. Ansonsten kam ich da sehr gut durch. Hier wieder zu Hause, also heute ist Mittwoch, so, und ich habe vorgestern das erste Mal seit 5 Wochen feste Schuhe getragen. Ich habe es nicht vermisst, aber als wir wieder hier waren, konnte ich keine Schuhe tragen, weil es sofort geblutet und geeitert und wehgetan hat, keine Chance. Dann wurde ich ja jetzt operiert, lief alles gut. Das war letzte Woche Montag. Und heute war ich ersten Tag auf Arbeit, habe ich so eine Drainage, ich weiß nicht, wie das heißt, drauf gemacht, dass da nichts anpappt, darüber ein Pflaster. Und als ich Gage. Als ich nach der Arbeit das alles abgemacht habe, hat noch ein bisschen nachgeblutet und so, aber ist alles in einem Rahmen, so wie es sein soll und verheilt. Und ich habe noch mit Turnschuhen jetzt so einen ganz leichten Schongang, aber stört mich kaum und wird immer besser. Alles gut.
Sehr gut.
Super gemacht. Ich habe noch 2 letzte Punkte, bevor ich zum Fazit kommen würde. Die können wir auch fix abhandeln. Der eine ist, ich habe mir ein Tattoo stechen lassen. Ich habe auf meinem rechten Oberarm hinten über den Ellenbogen, habe ich mir Schmusi draufstechen lassen, das Wort.
Ja, habe ich gesehen. Und,
genau, hast du gesehen. Und dann wurdest du geschimpft, dass du mich nicht gefragt hast, was das bedeutet. Und dass du selbstverständlich gesagt, ja, dann das erzählt er mir im Podcast bestimmt. Und natürlich erzähle ich dir das im Podcast. Das ist von vornherein der Plan gewesen. Ich habe mir Schmusi aus mehreren Gründen tätowiert. Einerseits als Urlaubserinnerung, weil ich dort ja zu fast jeder Mahlzeit einen Smoothie getrunken habe. Und meine Mama sagt, seit Anbeginn der Zeit, seit Menschengedenken, sagt die zu dem Wort Smoothie Schmusi. Und check ich. Das ist quasi eine Anlehnung daran. Und dann auch in Bezug zu Mama. Ich habe als Kind und als Heranwachsender jeden Abend mit Gewalt, auch wenn es sein musste, Obst eingetrichtert bekommen. Jeden Abend gab es ein Schildchen Obst, das war der Hass, aber es hat sich für mich durchgezogen. Und tägliches Obst ist bis zum heutigen Tage ein fester Bestandteil eines jeden Tages bei mir, außer vielleicht mal an einem Samstag oder an einem Sonntag.
Täglich? Aber
ich sag mal, in 6 von 7 Tagen der Woche, ja.
What? Das ist ja voll geil. Cool. Wie machst du das? Man kauft ja entweder immer zu viel oder zu wenig Obst und du hast ja wahrscheinlich mittlerweile dann mal perfektioniert. Wie viel Obst kaufst du, weil man hat ja keinen Bock, dass es schlecht wird?
Naja, dadurch, dass ich im Supermarkt arbeite, ist immer flexibel, aber ich sag mal...
Ach, stimmt. Der Plan hat Lücken.
Ich trinke jeden Tag eine gepresste Zitrone, ich esse eigentlich jeden Tag einen Apfel und ich esse eigentlich jeden Tag eine Banane. Und meistens ist es so, wenn dann nur noch 2 Sachen da sind von einem Obst, dann schreibe ich mir das auf die Liste und dann bringe ich das halt am nächsten Tag von der Arbeit mit. Mal esse ich das einfach so, mal haue ich mir das mit an mein Müsli ran, mal mache ich mir eine Schmusi und damit sind wir wieder beim Thema. Und der letzte Punkt, warum ich das habe, ist, dass das Wort Schmusi natürlich auch an das Schmusen, an das Verb erinnert. Und das ist natürlich auch so antitoxisch männlich. Also ich habe jetzt auf meinen Rippen habe ich das Wort Strickmuster draufstehen und auf meinem rechten Oberarm habe ich jetzt noch das Wort Schmusi stehen. Und das ist mit Urlaubserinnerung und Obst und antitoxisch und so, ist das einfach so ein rundes Konzept gewesen, dass ich mir das habe stechen lassen.
Und wie hast du das dem Tätowierer erklärt?
Der hat gar nicht nachgefragt. Ich habe mir das Wort überlegt, habe mir eine Schriftart rausgesucht, habe ihm das gezeigt, habe auf meinen Arm gezeigt und dann ging es ab.
Ach, crazy.
Also so ungefähr war das. Und bei dem Tätowierer auf Toilette gab es die einzige Klobürste, die ich auf ganz Bali gesehen habe.
Das ist verrückt.
Wie machen die
Scheiße weg?
Wir waren in 4 Hotels, das ist wirklich verrückt.
Ey, wenn Jessie mich hier reden hört, die hört mich die ganze Zeit nicht reden und jetzt rufe ich einfach, wie machen die Scheiße weg? Das ist alles, was die jetzt gerade gehört hat.
Die haben neben ihrer Toilette so ein Spritzding. Ich denke, das ist für ein Popo. Aber die haben so eine Power, dass wenn du damit irgendwie, also ich habe es nicht für mein Popo benutzt.
Wir telefonieren seit 2 Stunden.
Und aber die haben so eine Power, wenn du damit auf die Keramik, ich habe mich ja mit der Situation auseinandergesetzt. Ne? Wenn du jetzt irgendwie zwei Nächte in einem Hotel bist, dann möchtest du, brauchst du keinen Zimmerservice. Da muss jetzt niemand da reinkommen und das Zimmer sauber machen. Das heißt aber auch, du möchtest natürlich jetzt aber auch nicht diese 2 Nächte irgendwie jedes Mal deine eigene Kacke sehen, wenn du bei der Ankunft geschissen hast und dann irgendwelche Spuren hinterlassen hast. Dann nimmst du dieses Wasserding. Und dann merkst du aber, wenn du da reinspritzt, also es spritzt dann auch zurück. Einfallswinkel, Ausfallswinkel.
Das ist Handyklingel.
Und du willst ja auch nicht mit deiner Kacke im ganzen Bad rumspritzen.
Der ignoriert
das. Dann kannst du entweder versuchen, das vorsichtig zu machen. Und es ging auch alles eigentlich immer entgegengenommen
werden. Ist ja jetzt auch
das Problem war nur, wenn diese Spuren, diese Bremsspuren, wenn die unterhalb des Wasserspiegels gewesen sind.
Wie geht's euch? Alles gut?
Da kommt ja der Wasserstrahl von oben, kommt da ja nicht ran.
Wir haben alle
das ist dann Spaß. Da geblieben, bis die Reinigungskraft kam.
Und Podcast allein ist gar nicht.
Hallo? Ich merke jetzt erst, dass du weg warst. Wo bist denn du ausgestiegen?
Ja, ich habe jetzt auch die ganze Zeit hier Monolog geführt, du anscheinend auch.
Ich habe meine Geschichte erzählt, du hast mir die ganze Zeit dazwischen geredet.
Ja, ich habe dir die ganze Zeit dazwischen geredet. Also keiner weiß hoffentlich, was passiert ist und kannst es nochmal erzählen. Das letzte, was ich gehört habe, weiß ich gar nicht mehr. Also es waren locker 30 Sekunden.
Du kannst mit dem Wasserstrahl, kannst du das irgendwie wegmachen auf der Keramik?
Ja, das war das letzte, genau.
Genau, und ich habe gesagt, das Problem ist nur, wenn die Bremsspur unterhalb des Wasserspiegels ist, weil da kommst du mit dem Wasserdruck logischerweise nicht hin.
Ja.
Ja, das war auch mein Moment, der...
Das hast du in 30 Sekunden erzählt jetzt.
Ja. Ich habe es jetzt kurz gefasst, damit die Leute das nicht nochmal im Detail hören müssen.
Die haben das doch aber nicht gehört, weil ich auch geredet habe. Die haben, naja, egal, mach weiter.
Die kriegen das schnell hin. Die müssen sich das 3-4 Mal anhören und dann verstehen sie alles.
Ja.
Das war auf jeden Fall auch dann der Punkt, wenn die Bremsspur unterhalb des Wasserspiegels war und ich mit diesem externen Schlauch dort nicht rangekommen bin. Das war der Moment der persönlichen Aufgabe. Okay, dann lebe ich jetzt mit einer Bremsspur auf Toilette.
Wirklich? Also, das kann ja nicht die Lösung sein.
Ich habe keine Klobürste und ich werde mit Sicherheit nicht in das Klowasser reingreifen. Also,
warum?
Ich möchte nicht da reingreifen. Und, wir sind da die Hände gebunden. Was soll ich machen? Ich hätte gerne es gereinigt. Es ist ja auch unangenehm, weil du übergibst das ja. Es gab ja auch Hotels, in denen waren wir länger als 2 Nächte. Und dann übergibst du halt so ein Bremsspur-Klo der Reinigungskraft. Das tut einem leid. Und natürlich gibst du der Reinigungskraft auch ein Trinkgeld. Aber was soll ich denn machen?
Aber die Frage ist, wie macht die das sauber, mit ihren Händen oder?
Keine Ahnung. Das nächste Mal verstecke ich mich im Bad, wenn ich eine reinlasse.
Oder haben die eine Universal-Klobürste fürs ganze Hotel?
Boah, weiß ich nicht. Kannst dir nicht sagen.
Ich geht.
Ja, jedenfalls der letzte Punkt noch. Wir haben doch vor dem Urlaub darüber gequatscht, dass es so teuer gewesen ist mit den Impfungen und so. Und jetzt muss ich mal sagen, liebe Grüße an die AOK, die erstatten einem das.
Ja, AOK ist da sehr kulant. Da habe ich nicht gesagt, du musst mal bei der Krankenkasse nachfragen?
Na, wir haben einfach die Dokumente eingereicht und dann hast du hier irgendwie, ich weiß nicht, was der Betrag war, 220 Euro oder so, kriegst du zurück.
Cool.
Mega cool, ja.
Du kriegst übrigens auch halbjährlich, glaube ich, eine Zahnreinigung von denen bezahlt von der AOK. Die haben da echt viel. Muss man die AOK-App runterladen. Das ist echt geil gemacht.
Ja, die habe ich, aber meine Zähne reinige ich eigentlich selber so zweimal täglich.
Eine professionelle Zahnreinigung, du blöder Penner.
Tom, ich mache das seit 30 Jahren. Wenn das jemand professionell macht, dann ich.
Du hast dahingehend keine Ausbildung.
Fazit des Urlaubs. Es war perfekt. Wir hatten eine super schöne Zeit. Aber es ist ja klar, wenn so ein Urlaub im Grunde 1500 Euro kostet, diese Reise, also mit Hotels und Transfers und Flügen und allem. Wir haben übrigens mit den Sachen, die wir dazu bezahlt haben, das sind Essen, das sind Ausflüge, die wir gemacht haben, entweder mit unserem Ketut, mit unserem Guide oder mit Get Your Guide haben wir auch Ausflüge gebucht. Das sind die Gojeks, die Taxis mit dabei. Da ist Shoppen mit dabei, Mitbringsel und Tattoos. Wir haben insgesamt pro Nase 1250 bezahlt für 3 Wochen Luxusurlaub.
Das ist krank.
Das ist ein super nicer Betrag. Und das Witzige ist, wir haben uns vorher das Budget gesetzt, wir würden gerne nicht mehr als 2300 ausgeben. Und wir haben unser Budget um 150 Euro unterboten. Und wir haben uns durchaus den ein oder anderen Luxus dort gegönnt.
Also ihr habt ja 2250 Euro, du hast glaube ich 1000 gesagt.
Ja, also wir haben pro Nase 2150 bezahlt und haben pro Nase vorher gesagt, wir würden gerne nicht mehr als 2300 pro Nase bezahlen.
Das ist stabil.
Das ist sehr, sehr stabil, da habe ich mich sehr gefreut. Aber es ist klar, wenn so eine Reise im Grunde nur 1500 kostet, dass du nicht an den allerschönsten Orten der Welt bist. Ne? Und jetzt gab es ja auch bei Insta den einen oder anderen Post und so. Und da zeigt man natürlich nur die schönen Sachen. Ich bin jetzt auch keiner, der irgendwie so Kackmomente festhält und das hochlädt. Ich bin keiner, der sich beim Wein filmt. Ich habe in diesem Urlaub auch nicht geweint. Aber ich bin auch einer von denen, der immer nur die positiven Sachen zeigt, auch wenn ich gerne mal die negativen Sachen zeigen möchte, aber dadurch, dass ich sowieso kein Mensch bin, der permanent die Kamera draufhält und Sachen hochlädt, das strengt mich alles an, möchte ich zumindest diese Gelegenheit hier ganz kurz nutzen, um so ein paar Sachen ins rechte Licht zu rücken. So, in unserem ersten Hotel, mega schöner Außenpool und so, mega geil das Hotel, die Räume riesig groß, alles luxuriös, alles sauber. Was man allerdings nicht sieht auf diesen Insta-Bildern ist, dass der Hotel dass der Pool 3 Meter von der Hauptstraße entfernt ist. Das heißt, es ist permanent einfach todeslaut und du kommst dort nicht so wirklich in dieses Abschalten-Ding rein. Im zweiten Hotel, das ist ein super krasses Luxushotel gewesen, haben wir gesagt, den einen Abend kommen, ist zwar teuer, also verhältnismäßig teuer, hat eine Mahlzeit, glaube ich, 15 Euro oder so gekostet, aber ist halt auch das Dreifache von dem, was du dort sonst zahlst, haben wir gedacht, komm, Pizza im Hotelbett essen am ersten Abend war so geil, wir bestellen jetzt einfach mal über einen Roomservice. Wir machen das einfach mal, wir gönnen uns das. Haben wir Roomservice bestellt, kam eine Portion, die hätte nicht mal Kastanienmännchen satt gemacht. Das war eine riesige Frechheit, was die uns da serviert haben. Ist egal gewesen, war trotzdem eine Erfahrung. Wir saßen auch so, also der Tisch war auch nicht groß genug für uns beide in dem Hotelzimmer. So, das heißt, meine Partnerin saß da gerade dran und ich saß so daneben auf so einem Hocker, so halb verdreht, mein Oberkörper die ganze Zeit so schräg. Also war viel beschissener, als wir uns das vorgestellt haben. Im dritten Hotel hatten wir über Nacht einen Gecko, der die ganze Zeit rumgerufen hat und uns auch ins Bett geschissen hat.
Rumgerufen?
Wirklich, Google mal, was ein Gecko für Geräusche macht. Macht das mal alle und hört euch das mal an. Das willst du nachts nicht
mehr sofort Zimmer on haben. Air machen. Sofort on air können wir das machen.
So ein Mini-Gecko ist überhaupt nicht eklig. Es hat uns gar nicht gestört, dass der da mit drin ist, wenn der seine Klappe gehalten hätte. Aber das ist so unfassbar laut, wenn der in deinem Schlafzimmer einfach mit drin ist. Kommt es jetzt? Der macht so 2 Arten von Geräuschen. Das eine ist so ein Klucksen und dann ist wie so ein Rufen. Hört sich das einfach mal an.
Okay,
das
chill, ja.
Und als wir einmal essen zum Essen gewesen sind abends, ja.
Was? Das machen die?
Das und das. Und das ist schlimm.
Cool.
Und das ist aber super laut. Und das hast du bei dir im Schlafzimmer. Und einmal waren wir abends essen, kam zurück ins Hotel, da hat er ins Bett geschissen. Dann bin ich natürlich...
Wirklich, da lag so eine Wurst und die war richtig feucht, weil du hast richtig gesehen, wie das Bett lag und die Feuchtigkeit von der Kacke aufgesogen hat.
Digga, ich hab selten so ein Entsetzen aus deinem Mund gehört.
Ja, was für ein Fetzen?
Entsetzen.
Ach so,
na ja. Hat der uns ins Bett geschissen? Schöner Folgentitel übrigens.
Also, war nicht bei mir, hat bei meiner Partnerin ins Bett geschissen, also war bis zu einem gewissen Grad noch akzeptabel für mich, aber ich bin dann halt trotzdem... Ich bin dann trotzdem vor zur Rezeption und hab den Rezeptionistenmann verklickern müssen, dass uns so ein Gecko ins Bett geschissen hat. Und dann hat er gleich so ein
minderjähriger Gecko in the room. He shitted in the bed, the Gecko.
Und dann hat er gleich so einen minderjährigen Arbeiter geholt, der da in der Nachtschicht mit da war, der uns dann das Bettlaken gewechselt hat. Während wir wie zwei Idioten vor unserem Bett stehen, so haben so beide die Bettdecken und die Kopfkissen so in unseren Armen und können so gerade so über die Sachen drüber gucken. Und dann haben wir diesen 14-Jährigen, der unser Bettlaken wechselt. War eine ganz coole Situation. Naja, und unser viertes Hotel war halt super weit abgelegen, dass wir nichts davor hatten und wir konnten auch die Fenster da nicht öffnen, was ein bisschen schwierig ist, wenn die Luftfeuchtigkeit so hoch ist und es regnet oft und so. Also es gab an jedem Hotels, ey, wie gesagt, es war ein perfekter Urlaub, ne? Aber nur um zu sagen, es gibt auch da Sachen, die nicht perfekt sind und trotzdem kann man eine schöne Zeit haben. Und ich wollte zumindest hier den Moment mal ganz kurz für ein bisschen Realness noch mit nutzen.
Ja, das ist süß von dir. Jetzt machen wir hier langsam mal einen Deckel drauf.
Ja, auf jeden Fall. Was habe ich noch? An sich noch, Reisen, wir haben mit Journeyway gebucht. Das war super nice, das Pärchen, das dieselbe Reise gebucht hat wie wir. Wir haben ja ein Hotel geupgradet vorher, weil wir dachten, es kostet wenig, das Upgrade. Und das Luxushotel sieht geil aus. Das ist das mit dem beschissenen Roomservice übrigens. Das war in dem Standardhotel, das andere Pärchen, das wir kennengelernt haben. Und da war Zimmer verschimmelt und alles kacke und so. Und die haben sich an den SOS-Service von Journeyway gewandt und hatten 45 Minuten später zwei andere Hotels zur Auswahl, wo die sofort einchecken konnten mit Fahrdienst standbereit und so. Das heißt, für so Leute, die gerne so eine vorgekaute Reise haben möchten und so unsicher sind mit, oh, wenn mal was nicht klappt und sowas, ist, wenn wir Probleme haben, wirklich, wir haben keine Sponsoren hier bei Beritnes Fax, aber Journeyway ist für solche Reisenden tatsächlich eine super, super geile Sache, auch wenn es irgendwie Probleme gibt. Wir haben vorher eine SIM-Karte für dort geholt, 10 Gigabyte pro Nase. Wir haben beide keine 2,5 Gigabyte verbraucht, aber das mal nur so als kleine Hardfacts noch. Ansonsten war es das zur Urlaubsfolge, Tom. Ich hoffe, du hattest genügend Redeanteile.
Ach, darf ich jetzt auch mal reden, oder was?
Jetzt darfst du.
Jetzt, ja, war eine schöne Folge, danke. Du bist wieder dran.
Es waren so viele Sachen. Ich habe auch andere Sachen noch. Es ist ja vor dem Urlaub noch ein bisschen Zeit vergangen und auch jetzt nach dem Urlaub ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe noch andere Punkte, aber ich wollte das mit dem Urlaub, solange das jetzt noch halbwegs frisch ist, wollte ich euch gerne erzählen. Tut mir leid, falls das irgendwie vielleicht ein bisschen viel Monolog gewesen ist. Oder falls,
hey Mann, ich wollte es ja auch wissen.
Falls die eine oder andere Sache nicht so interessant gewesen ist. Wir freuen uns auf jeden Fall, wieder da zu sein. Wir geben uns Mühe, ab jetzt wieder regelmäßig zu senden. Seht's uns nach, dass es jetzt ein bisschen schwierig gewesen ist, aber es kam wirklich viel zusammen. Ich hätte die letzten zwei Wochen nicht aufnehmen können. Ihr habt es ja jetzt auch gehört, die Folge über, dadurch, dass wir ja nicht schneiden. Es ist das ein oder andere Husten noch dabei gewesen. Tom hat jetzt hier, mit Hund ging es nicht gut und so, da war ein bisschen Stress. Und jetzt ist aber alles wieder gut. Wir befinden uns jetzt in der Weihnachtszeit. Das nächste große Thema kommt und ich freue mich schon über die ganzen Sachen, um in der nächsten Folge mit euch zu quatschen. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei gewesen sind. Gute Nacht an alle, die eingeschlafen sind. Und ich werde jetzt Abendbrot essen und dann auch schlafen, weil ich habe morgen Frühschicht. Ich freue mich, wieder auf Arbeit zu gehen. Ich freue mich wirklich. Ich freue mich, ein Teil dieser Gesellschaft zu sein, ein aktiver und meinen Teil einfach zu dem ganzen Zeug beizutragen. Und ich hoffe, euch geht's gut und wir hören uns nächste Mal. Hab euch lieb. Ich freue mich.
Ich freue mich auch. Ey, dem kann ich nichts hinzufügen. Ja, das war sehr schön, Richard. Es hat mir gefallen. Ciao.
Tschüss. Gell? Tschüss. Macht's gut, gell?
Ciao, ciao. Tschüss.